Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Der Zug hat keine Bremse. Warum singe ich das? Weil wir den heutigen Termin festgelegt haben, um mit der Deutschen Bahn nicht in Konflikte zu kommen, damit Tino Meyer seinen Zug bekommt. Wobei ich gleich mal sagen muss, fast jeder Termin wird in Abhängigkeit von Tino Meyer festgelegt. Entweder hat es mit irgendwelchen Präsenzveranstaltungen oder mit irgendwelchen Läuferterminen oder mit irgendwelchen Veranstaltungen bei irgendwelchen Trainerinnen zu tun. Deshalb richten wir uns immer gerne nach Tino Meyer. Tino, herzliche Grüße nach Dortmund, denn du musst heute mit der Deutschen Bahn wieder von Dortmund nach Dresden kommen. Und da kann ich gleich mal sagen, der Zug hat auch keine Grenze mehr, weil wir haben ja heute früheren DDR-Geburtstag. Und das ist Gott sei Dank jetzt vorbei mit der Grenze.
Jens, dir auch einen schönen guten Morgen. Und fundierte Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen, dass ja dann die Deutsche Bahn und ich gut zusammenpassen, weil wir kommen beide manchmal etwas zu spät. Insofern sind wir ein echtes Match, wie wir Neudeutsch sagen. Und ich kann dir sagen, gestern auf dem Weg von Dresden nach Dortmund hat die Deutsche Bahn ihren Namen wieder alle Ehre gemacht. Also nicht ihrem Namen, sondern ihrem Image.
Wie viel?
Am Ende waren es, glaube ich, 11 Minuten, aber es heißt jetzt nicht mehr Verspätung. Es heißt, als habe ich das Wort vergessen, ich wollte es mir merken, die sagen nicht, wir sind 11 Minuten verspätet. Es ist irgendwas, Zeitanpassung oder irgendwie so in die Richtung. Es war jedenfalls schön umschrieben.
Ja, aber ich sag mal, 11 Minuten sind doch im akademischen Viertel. Also 11 Minuten ist für die Bahn fast noch pünktlich.
Ich war sowieso tiefenentspannt, weil ich A, entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten, rechtzeitig losgefahren bin, also einen Zug gewählt habe, der so oder so immer gut angekommen wäre, und B, dieser Zug auch durchfuhr, von Dresden nach Dortmund, von DD nach DO, ohne umzusteigen. Da war mir jede Verspätung auch egal.
Wir fragen uns natürlich alle, was macht der Mann jetzt in Dortmund?
Ich habe gescoutet. Nein, ich habe auch nicht die schwarz-gelbe Freundschaft gepflegt. Gibt es da überhaupt eine schwarz-gelbe Freundschaft? Weiß ich gar nicht.
Nee.
Nein, ich war im Deutschen Fußballmuseum. Da war gestern Abend Preisverleihung. 6 Neuaufnahmen in die Hall of Fame des deutschen Fußballs. Und da ich Jurymitglied bin und da ein bisschen mitbestimmen durfte, durfte ich am Ende auch dabei sein, als gestern Abend die Preisverleihung sozusagen stattfand im Fußballmuseum.
Besonders viele Ostdeutsche sind aber nie ausgewählt worden, oder?
Na, man muss ja sagen, die Hall of Fame gibt es ja seit 2018. Wurde eine Gründungself gewählt. Da war ich noch nicht Jurymitglied. Ich glaube, ich bin seit 2021 oder so. Und in der Gründungself steht immerhin ein Dresdner, Matthias Sammer. Mhm. Und dann wird praktisch so alle 2 Jahre werden dann 3, 4 neue Spieler oder Trainer aufgenommen. Und schon 2019 kam der nächste Ex-Dynamo dazu, Hans-Jürgen Dürner. 2020 Michael Ballack, 2021 Joachim Streich. Und dann hört's aber auf. Seitdem kein ehemaliger Ossi mehr. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, Jens, ich glaube, das wird jetzt auch, ich bin ja nur in den Auswahlprozessen der letzten Jahre immer dabei gewesen, das wird jetzt schwer selbst führen. Wer würde uns jetzt einfallen? Wer käme als nächstes in Frage? Ulf Kirsten vielleicht? Fände ich ja ein guter Repräsentant auch für die Hall of Fame. Hälfte, Hälfte Länderspiele, Ost, Hälfte Gesamtdeutsch, viele Tore geschossen, Bundesliga-Torjäger, DDR, viele Tore geschossen. Eigentlich würde der auch passen. Da bin ich mal gespannt.
Aber ich sag mir immer wieder, also bei der Auswahl, man darf den einen Teil von Deutschland da nicht ganz vergessen, wenn du eine Hall of Fame des gesamtdeutschen Fußball machst. Und ich muss da an die Worte von Uwe Karte denken, der da neulich erzählt hat, dass beim DFB da gerne noch das Mitbringsel der DDR vom Spiel damals DDR gegen BRD im Schrank des Gegners steht. Und ja, da mache ich mir so meine Gedanken. Und dann wundern sich manche Außenstehende, warum hier im Osten gerne dann Ostdeutschland gerufen wird.
Naja. Das gehört zur Wahrheit leider mit dazu. Und wie gesagt, ich glaube, ja, der Blick ist schon ein sehr westdeutscher, sage ich mal, oder Altbundesländer behafteter. Und ja, ich versuche da in der Jury das manchmal ein bisschen aufzubrechen. Und es ist aber Tatsache schwer. Ich habe gestern dann das Argument gehört, ich habe einen Beitrag gesehen, ging es auch so ein bisschen Wiedervereinigung und so weiter. Da hat Frank Engel, der Trainer aus Leipzig, ne, war dann auch mal später DFB U19-Nationaltrainer, hat er so ein bisschen erzählt, wie er versucht hat, das Ausbildungserbe der DDR beim DFB zu retten. Und da wurde ihm dann mehr oder weniger so süffisant rübergebracht, wer war denn Weltmeister, wir oder ihr? Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so eine Grundhaltung, auch wenn wir jetzt 35 Jahre danach das nicht alles darauf reduzieren wollen. Aber ich glaube, so eine gewisse Grundhaltung schwingt da halt immer noch mit.
Aber Fußball wurde trotzdem auch hier in dem Teil gespielt und das nicht unerfolgreich, das muss man immer wieder sagen. Aber das ist ein weites Feld, darüber konnte man lange diskutieren.
Werbung.
Entdecke die Welt des Bierbrauens mit Radeberger. Bei einer Brauereiführung in Radeberg tauchst du ein in den faszinierenden Prozess, erlebst ganz moderne Anlagen und erfährst die Geheimnisse bis zu den Biersorten von Radeberger. Zum Abschluss wartet natürlich eine Verkostung. Buche jetzt dieses Erlebnis auf radeberger.de und entdecke die Kunst des Brauens ganz nah und ganz neu. Prost! Tino, wir haben unseren nächsten Live-Podcast, gemeinsam natürlich auch mit Radeberger, sind wir am 12. November. Und wie konnte es anders sein? Irgendwann hast du den großen Wunsch gehegt, wir wollen unbedingt mal in deiner Heimat zu Gast sein.
Das stimmt. Also ob ich den Wunsch gehegt habe, weiß ich gar nicht so, aber ich freue mich sehr. 12.11. in Kamenz, im Hotel Flair, der eine oder andere meines Alters wird sich daran erinnern, das hieß früher, sag ich mal, hieß es das Hotel Stadt Dresden. Genau das meine ich. Und ich kann jetzt auch schon aus dem Nähkästchen plaudern, Jens. Dort habe ich Tanzstunden, Abschlussball gehabt und Abiball. Das wird wunderbar. Also eine große Rückkehr. Ich freue mich wahnsinnig am 12.11. dir und unseren Gästen, die wir dann auf dem Podium haben, Kamenz zu zeigen.
Machst du dann davor eine Stadtführung oder die ist ja nach 10 Minuten beendet, oder?
Nicht ganz so spitz, mein Freund. Ich denke, ein gutes Stündchen würden wir zusammenkriegen. Wenn du da Interesse hast, können wir gerne über die Stätten meiner Jugend pilgern und ich könnte dir dies und jenes zeigen. Wir könnten zum Beispiel auch am Stadion der Jugend vorbeifahren, so hieß es früher. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so heißt. Dort spielte im Sommer ja Dynamo. Mhm. Ein Testspiel. Und es war ein großes Hallo, habe ich mir sagen lassen.
Aber du warst ja selbst gar nicht da, ne?
Nee, ich hatte, glaube ich, andere Termine. Ich war ja kürzlich, das habe ich ja hier auch an der Stelle schon erzählt, wieder in Kamenz mit meiner Tochter auf der Kamenzer Hutbergbühne. Auch eine legendäre Location. Da spielte Vincent Weiss. Das war mein letzter Kamenz-Besuch. Und dass ich so schnell jetzt wiederkomme, hätte ich gar nicht gedacht. Aber wie gesagt, ich freue mich doll.
Also 12. November schon mal vormerken, Ticketlink und alle Infos setzen wir auch bei uns auf die Webseite in den nächsten Tagen und natürlich alle Infos auch über unseren Instagram-Kanal. Ich bin ja gerade hier in Südtirol, ich bin ja mal eine Woche im Regenerationslager, sage ich mal, und dazwischen drin habe ich einen Zwischenstopp gemacht und war Sonntag beim Fußball außerhalb und ganz ehrlich, da merkst du erstmal wieder, wie gut wir es in Dresden haben. Also wenn du 30 Minuten vorm Anpfiff in Dresden ins Stadion reinkommst und so ging es mir Samstag, ich kam vom Handball und musste kurz vor knapp dann ins Stadion, da singt alles, da vibriert alles, da willst du unbedingt in dieses Stadion rein, da brodelt alles. Und dann war ich am Sonntag, Spitzenspiel im Nachbarland und da sage ich dir, Totentanz vom Allerfeinsten. Ne? Also ich vergleiche es, da hast am Samstagabend im Fünf-Sterne-Hotel übernachtet und eine Nacht später haben sie dich in die Besenkammer gesteckt. Also es war seelenlos und es war noch das Topspiel im Nachbarland. Das Beste war noch der Gästeblock. Und da sage ich, wie gesagt, immer wieder, wir sind schon ganz schön verwöhnt mit der Lautstärke, mit dem Publikum, mit dem ganzen Ambiente in Dresden in der zweiten Bundesliga.
Da hast du wohl recht, das stimmt und das wird einem Tatsache immer erst bewusst, wenn man mal auswärts unterwegs ist, beziehungsweise da in anderen Stadien. Zwei Fragen zu deiner Reise, die mich noch jetzt aber beschäftigen. Du bist jetzt in deinem Zielort angekommen und hast aber irgendwas zwischen Fünf-Sterne-Hotel und Besenkammer gekriegt, oder?
Ja, brauchst dir keine Sorgen machen. Und ich kann dir auch sagen, hier ist auch schon ein bisschen dieses leichte Olympia-Feeling. Ich bin unweit von Antholz. Du kennst ja Biathlon Hochburg, wo auch im kommenden Februar die Biathlon-Goldmedaillen vergeben werden. Da sieht man schon die olympischen Ringe, da sind die Fahnen schon aufgereiht. Also das hat schon so ein bisschen was. So ein ganz, ganz hauchzarter Vibe ist schon zu verspüren. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, nachdem jetzt die Olympischen Winterspiele zweimal in Asien zu Gast waren, alles schön und gut. Ich freue mich unheimlich auf diese Winterspiele in Europa. Bin mal gespannt, wie das Konzept passt. Ich habe so ganz, ganz leichte Bedenken, dass das von diesem olympischen Gedanken so funktionieren wird, weil die Wettkampfstätten natürlich alle verstreut sind in Südtirol und die Sportler natürlich nicht alle in dem olympischen Dorf übernachten können. Das hängt ja schon damit zusammen, es gibt diesen Clusterpunkt Mailand und dann gibt's Cortina, aber dann gibt's eben auch noch Val di Fiemme, Antols und wie sie alle heißen.
Da hast du vollkommen recht, Jens. Ich war ja im Sommer mal dort gucken, in Cortina selbst auch, zum Beispiel wie der Bau der Bobbahn und voranschreitet. Und ja, da habe ich mir das auch schon gedacht. Es ist ja dann auch verkehrstechnisch eine kleine Herausforderung. Und das war es im Sommer schon. Da hatten wir ein bisschen Sommertourismus. Hm. Da dachte ich mir, wenn jetzt noch irgendwie 3 Zentimeter Schnee liegen und ja so ein bisschen auch der Verkehr zunimmt, das wird nicht ganz einfach. Und was die Cluster, wie wir neudeutsch sagen, betrifft, ist es ja Tatsache so zwischen Mailand, wo alle Hallenwettbewerbe, wie zum Beispiel auch Eishockey, Eisschnelllauf und so stattfinden, bis Cortina sind es, glaube ich, schlappe 400 Kilometer. Also da ist man, glaube ich, schon eine Weile unterwegs. Und dazwischen ist jetzt keine Autobahn oder so. Das ist jetzt keine Verbindung Dresden-München mit einer Autobahn dazwischen, sondern eher viel, viel Landstraße auch. Das wird eine Herausforderung, was mich zu meiner zweiten Frage, zu deinem Reha-Camp führt. Du bist nicht mit dem Zug angereist, oder du bist Auto gefahren?
Ich bin mit dem Auto gefahren, weil klar kann man das auch mit dem Zug machen, aber da jetzt noch um einiges mehr gedauert und wäre länger gewesen. Also nein, ich bin mit dem Auto angereist.
Gut, da musste ich auch nicht nachfragen. Du warst du pünktlich. Beim Fußball hättest du gar nicht so pünktlich sein müssen, das wissen wir jetzt. Hätte mit dem Anpfiff gereicht. Willst du das Ergebnis noch verraten? Hast du den Spieler für Dynamo gesehen oder hast du es einfach als Urlaubseinstimmung abgehakt?
Naja, Urlaubseinstimmung. Die Urlaubseinstimmung war der Schnitzel danach. Der Gastgeber hat mit 2-1 gewonnen, sagen wir mal so. Und Rapid Wien hat einen Elfmeter verschossen. Das hatte mich ein bisschen gekrämt, weil ich schon eher meine Sympathien bei Rapid Wien hatte. Und die hatten auch einen guten Gästeblock mit. Ja, haken wir's ab als Ereignis, was man mal mitgemacht haben muss. So, Tino, jetzt schlage ich vor, jetzt gehen wir in unsere Runde rein. Lass uns über Dynamo sprechen, da haben wir eine Menge zu diskutieren. Und wir haben 2 Journalisten am Start, die uns dazu auch eine Menge erzählen können. Also, wir begrüßen jetzt 2 Kollegen, die sich mit Dynamo beschäftigen und darüber auch schreiben. Und das Lustige heute ist, ja, alle 4 sind nicht in Dresden, also alle 4 sind irgendwo anders zugeschaltet. Das hat es, glaube ich, auch so noch nicht gegeben. Er ist uns live aus Lübben, aus dem Spreewald zugeschaltet, schreibt für die Lausitzer Rundschau. Frank Noack ist in der Leitung. Frank, guten Tag.
Ja, hallo, Grüße in die Runde.
Frank, guten Morgen. Und live aus dem Vogtland hat gestern noch so sarkastisch bei uns in die Gruppe geschrieben, vor 36 Jahren wusstet ihr noch nicht mal, wie Dortmund und Südtirol geschrieben wird. Schreibt für Tag 24 und die Dresdner Morgenpost Thomas Nahndorf. Thomas, guten Tag.
Guten Morgen, und ich habe noch hinzugefügt und ich hänge wie immer im Vogtland fest.
Ja, vor 36 Jahren genauso wie 2025. Genau. Aber schön, dass wir in dieser Runde zu Gast sind. Wir sprechen über den Samstagabend zunächst. Wir wollen das Ganze auch chronologisch aufdröseln. Dieses 3-3 gegen den Karlsruher SC. Eine Menge Gesprächsstoff. Die Stimmung, die Choreo. Ich habe vorhin schon ein bisschen mit Tino gesprochen. Ich fand, die Stimmung war Samstagabend-like, oder Frank? Also das hatte was, was man am Samstagabend präsentieren kann. Das war auf jeden Fall würdig.
Also es war schon beeindruckend, muss man sagen. Da hat Fußball Deutschland nach Dresden geschaut und ich glaube, das war ordentlich, was man da zu sehen und zu hören bekommen hat. Und die Spieler sagen es auch immer wieder, diese Heimspiele, auch wenn es noch nicht diesen lang ersehnten Heimsieg gegeben hat in dieser Saison, aber diese Heimspiele, die sind und bleiben einfach was Besonderes.
Hören ja dann nachher auch noch Tim Schreiber. Also vom ganzen Fluidum, Tino, konnte man das auf jeden Fall in die gesamte Republik senden.
Auf jeden Fall. Also der Rahmen hat gestimmt und Dynamo hatte dann auch gut angefangen, ohne jetzt der Spielanalyse schon vorzugreifen. Mhm. Aber ja, inzwischen ist das ja schon Standard in Dresden. Also das war das, was man inzwischen von Dynamo, von Dresden, vom Rudolf-Harbig-Stadion erwarten kann.
Sehr beeindruckende Choreografie und dann ging's los auf dem grünen Rasen. Erstmal so meine Gesamteinschätzung. Ich habe nach dem Spiel mit 1-2 Leuten gesprochen und habe gesagt, ja, für mich fühlt sich's momentan so an, dass Dynamo in fast jedes Zweitligaspiel geht wie in so einem Pokalspiel. Sie geben 120% Engagement, Einsatz, Kampf. Da ist alles drin. Da kannst du ihnen definitiv nichts vorwerfen. Aber man hat immer das Gefühl, dass es sich so anfühlt wie in der letzten Saison gegen Darmstadt oder gegen Düsseldorf. Sie müssen unheimlich viel aufwenden, unheimlich viel machen, um irgendwas zu erreichen, um zumindest einen Punkt zu holen. Und da weiß ich gar nicht, ob das so eine ganze Saison so in der Form gut gehen kann. Und am Sonntag habe ich dann von jemandem, der sich auch sehr gut mit dem Fußball auskennt, der habe gesagt, gib mir mal deine Einschätzung. Und der hat, und da hatte ich dem das nicht gesagt, mir exklusiv dasselbe gesagt, hat gesagt, haargenau, er fühlt, dass Dynamo gerade so ein bisschen wie in so einem Pokalspiel auftritt. Und da hatte ich dann gedacht, okay, da liegst du nicht so weit weg mit deiner Einschätzung. Aber ich weiß immer noch nicht so richtig, ob sie so in der zweiten Liga angekommen sind. Wie geht's euch?
Na, angekommen würde ich schon sagen, aber das, was du gerade beschreibst, das müssen sie dann halt auch leisten, weil sie ja mitkriegen, dass das nochmal ein ganz anderes Niveau ist, dass die Gegner halt nicht mehr Mannheim oder Saarbrücken heißen, sondern eben Karlsruhe und ich gehe jetzt schon mal im November Hertha BSC und da musst du halt diese 110, 120% bringen, zumindest vom Einsatz her, um überhaupt bestehen zu können.
Ich glaube, du wirst es über eine gesamte Saison, kannst du diese Intensität, kannst du nicht durchhalten. Also ich glaube, da müssen dann auch noch andere Tugenden dazukommen. Das wird schwer, wirklich das durchzuhalten. Und am Ende ist es positiv. Du hast es genau richtig beschrieben, Jens, wie die Mannschaft in die Spiele geht. Aber ich sehe da auch halt so einen negativen Punkt, weil wenn du jetzt verlieren würdest oder du gewinnst die Spiele nicht und sagst, ah, heute waren wir eigentlich überhaupt nicht gut. Sie sind immer nah dran und ich glaube, das ist auch was den Spielern so in den Köpfen auch zu schaffen macht. Du gibst wirklich immer 100%, du bist immer nah dran, aber so richtig aufgehen will der Knoten nicht. Und ich glaube, das ist jetzt so eine Phase, wo du wirklich dringend dieses Erfolgserlebnis brauchst.
Und ich würde noch eins hinzufügen, Jens, wenn du Pokalcharakter ansprichst, dann wäre der Samstagabend natürlich mit Jakob Lemmer und seinem Tor in der Nachspielzeit, würde dann Verlängerung bedeuten. So war Schluss und du stehst dann beim 3-3 und hast einen Punkt geholt. Gegen Hannover war es andere Dramaturgie, aber das Ergebnis am Ende auch wieder nur ein Unentschieden, obwohl du in Unterzahl großartig gekämpft hast und es fühlte sich wie ein Sieg an, aber in der Tabelle kommt immer nur ein Punkt dazu. Das heißt, du gehst mit einem nicht schlechten Gefühl raus, weil du weißt, du hast alles gegeben und wir sind nah dran und so weiter, aber es kommt immer nur ein Punkt dazu und ich habe jetzt schon mal gehört, jetzt sind wir wo irgendwie bei diesen 6 Punkten, wenn man die hochrechnet, kommt man bei 24 raus, ist natürlich Quatsch, so eine Hochrechnung, aber die Tendenz, der Trend ist halt das Problem, du hast bisher viel zu wenig Siege eingefahren für den Aufwand.
Gebe ich Tino recht, die Spiele für sich, egal ob das Elversberg war, Hannover oder Karlsruhe, da ist der Punkt okay, aber in der Gesamtheit wird es dann mit der Zeit zu wenig, weil du mit einem Punkt eben nicht von der Stelle kommst.
Da muss man einfach auch sagen, dass die Qualität im Vergleich zum letzten Jahr, egal welche Struktur wir wählen, einfach zunimmt und dass wir vielleicht letztes Jahr durch eine gute Intensität immer wieder in den Balldruck gekommen sind. Im Moment ist es so, dass es einfach auch Mannschaften gibt, auch KSC, die dann einfach auch über Ballbesitzphasen kommen und dann kann man letztes Jahr die Spiele nehmen, beispielsweise Verl, wo es sich vielleicht auch nicht so gut angefühlt hat, weil du eine sehr spielstarke Mannschaft hast. Und um das Thema geht's, dass wir dann aushalten, dass wir dann nicht jedes Mal probieren, Balldruck und auf Balleroberung zu kommen, sondern einfach auch mal die Mitte schließen, egal mit welcher Systematik. Das beschäftigt uns und ich finde in erster Linie, weil du einfach eine andere Qualität vorfindest, wie du sie in der dritten Liga hast und nicht immer wieder durch aktives Rausarbeiten dann in den Balldruck kommst, dadurch dann auch Balleroberung hast. Und da müssen wir Schritte gehen. Das ist meine Aufgabe und ist nicht ansatzweise für mich eine Frage von fehlender Qualität.
Ja, ich bin komplett bei euch und das Problem ist, gegen Hannover habe ich gesagt, es ist definitiv ein gewonnener Punkt. Du warst in Unterzahl und hast dieses 2-2 über die Zeit bekommen. Am Samstag sehe ich das dann schon ein bisschen differenzierter. Klar, du machst spät den Ausgleich, rettest damit wenigstens einen Punkt, aber es ist eben wieder nur ein Zähler und du rennst diesem Heimsieg, diesen Zweitliga-Heimsieg jetzt über 1400 Tage hinterher Und da bin ich bei Frank, das macht ja dann auch irgendwas mit der Birne. Also du denkst ja dann drüber nach, Mensch, wir möchten und wir müssen, um in der zweiten Liga zu bleiben. Also ich kenne keine Mannschaft, die es geschafft hat, ohne Heimsieg in der zweiten Liga zu bleiben. So.
Ich glaube, ein Punkt ist auch noch, bevor wir jetzt wirklich in die Analyse gehen, wenn man diese 90 Minuten nochmal sieht, diese erste Halbzeit, die war halt nicht gut. Und ich glaube, Christoph da Ferner hat es nach dem Spiel gesagt, das war somit das Schlechteste in dieser Saison. Und das ist halt auch ein Stück weit besorgniserregend. Wie gesagt, bei aller toller Atmosphäre im Stadion, aber wenn du dann ja so ein Urteil über die erste Halbzeit fällen musst, das hat dann auch Ursachen.
Ja, Frank, völlig richtig. Aber man muss am Samstag vielleicht auch dazu sagen, dass, also zumindest für mich war Karlsruhe die spielerisch bessere Mannschaft, die den besseren Rhythmus hatte, die bessere Aufteilung. Und dann kommt noch hinzu, dass du deine Großchancen eben, ich meine, du hast 3 Tore geschossen, lässt aber noch 2-3 Riesen aus und die musst du halt dann in der zweiten Liga nutzen, um vom Fleck zu kommen.
Habt ihr denn jetzt, um jetzt mal so langsam ins Spiel reinzugehen, schon irgendwie 1,2 Millionen zusammenbekommen oder zumindest 600.000 Euro für den Rasen? Also wir brauchen ja jetzt einen Hybridrasen. Das haben wir ja am Samstagabend gelernt. Habt ihr schon irgendwie Ideen, wie wir zu diesen 600.000 Euro kommen? Die mit den kühnsten Ideen können jetzt gleich mal vorangehen. Tino, hast du schon irgendwas im Kopf, wie wir zu diesen 600.000 Euro kommen? Singst du vom Karstadt oder was gibt's jetzt?
Da kommen wir nicht vom Fleck, da wird es maximal einen Punkt geben. Nee, wir müssen da pragmatisch sein. Die Stadtkasse ist leer, Jens. Die Konzerte müssen aus dem Stadion raus, damit einmal der Rasen verlegt werden kann und dann muss halt in der Rinne gesungen werden.
Also keine Helene 2600,
doch,
2026.
Rinne. Die muss okay. In der Rinne singen, damit das Stadion für Fußball genutzt werden kann. Nee, Spaß beiseite. Ich fand das jetzt am Samstag gar nicht so als das gravierende Problem, aber im Prinzip stimmt es natürlich. Das ist ja immer so das Thema, wenn in diesen modernen Fußballarenen, Fußballstadien, wo wenig Licht einfällt und wo du dann natürlich, wenn du nicht das nötige Kleingeld hast, auch nicht so viel technisch nacharbeiten kannst. Das ist wohl so, aber ich glaube, Dynamo hat dringlichere Probleme und das ist jetzt ein guter Nebenkriegsplatz, aber ich glaube, man kann das auch mit dem Rasen schaffen.
Es würde auch nicht besser. Jetzt am Wochenende das Finale in der GFL mit den Monarchs und im Januar das Wintergame. Wird da bestimmt noch zweimal gewechselt werden. Also sie müssen es so richten.
Also erstmal keine Ideen für Hybridrasen. Wir machen es weiter mit dem klassischen Rasen, aber der wird ja dann gewechselt. Wobei der Wechsel nur bedingt dann Auswirkungen auf die Qualität hat, hat ja Thomas Stamm gesagt. Ein bisschen besser wird er schon werden.
Es gibt so ein paar Punkte, die dazu führen, dass der Platz so ist, wie er ist. Ich glaube nicht, dass er besser wird, wenn neuer Rasen reingelegt wird, weil er sehr, sehr gut da lag heute vorm Spiel. Ich glaube, es ist eher eine Frage vom Untergrund und dann müssen wir mit der Thematik umgehen, müssen besser werden. Auch da braucht es manchmal Zeit, was wahrscheinlich nicht passieren wird, dass wir hier, und das wäre wahrscheinlich für so ein Stadion mit dem Lichteinfall, was es hat, ich kenne mich da nicht aus, wir trotzdem sagen, es wäre gut, wenn ein Hybridplatz drin liegt. Da müssen wir aber alle Weihnachtskonzerte, Konzerte im Sommer, alle anderen Events absagen, weil den kannst du dann, doch kannst du, dann gerne, wenn sie jemanden kennen, der nochmal 600.000 einschießt für einen Hybridplatz, dann können wir den sehr gerne reinlegen und dann haben wir alle Freude mit einem sehr, sehr guten Platz. Also wer gute Kontakte hat, soll auf mich zukommen, darf sich gerne melden. Wir würden uns freuen und die Stadiongesellschaft wahrscheinlich auch. Müssen wir dann zweimal reinlegen, also ist dann 1,2.
Dann fängt, und jetzt gehen wir rein ins Spiel, Dynamo ja richtig stark an. Das war wirklich wieder ein guter Start, das muss man ja sowieso sagen. Mal abgesehen vom ersten Spiel in Fürth fangen sie eigentlich immer gut an und krönen das Ganze dann durch ein wunderschönes Tor von Nils Fröhling.
Ballbesitz für die SGD. In der eigenen Hälfte versuchen sie jetzt einen Angriff über Niklas Hauptmann aufzubauen. Der verlagert das Spielgerät auf die linke Seite. Sascha Riesch ist es da, der kann gehen. Der passt dann raus auf Nils Fröhling. Der geht, zieht nach innen, so der Robben-Move und schießt dann mal. Tor! 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 Jawohl! Jawohl! Na, müssen wir doch nicht drüber reden, oder? So kannst du einfach mal anfangen.
Also es war so eine Aktion, wo man eigentlich dachte, das ist jetzt auch so ein Signal an die Mannschaft, weil sich diesen Ball zu nehmen, dann loszuziehen und einfach mal draufzuhalten, da brauchst du ja auch erstmal Mut und das so ja in dieser Startphase. Ich hatte eigentlich gedacht, das ist so die Initialzündung, aber dann kam halt das, was zuletzt immer wieder kam, schnelle Gegentore.
Ja, und das ist für mich das ganz große Problem. Was ist dritte oder vierte Mal, dass sie ein Tor schießen und kriegen fast postwendend ein Gegentor. Und das ist für mich zurzeit das große Problem. Es war in Elversberg so, es war gegen Hannover so, es war jetzt wieder so. Das ist dieses Hochgefühl, dauert mir zu lang, einen eigenen Treffer geschossen zu haben und dann nicht aufzupassen, was hinten passiert und dann wieder nach einem Standard. Das ist dann halt das Ungünstige. Da gebe ich Frank völlig recht. Die Gegentore fallen viel zu schnell. Sie geben der Mannschaft noch keine Sicherheit und das sollte eigentlich der Fall sein, wenn man schon in Führung geht.
Ja, vor allen Dingen, was viel schwerwiegender auch ist in dem Zusammenhang, dass der Gegner jetzt nicht vor Probleme gestellt wird. Das hat der Gästetrainer, der Christian Eichner, gut beschrieben danach. Du gerätst in Rückstand in Dresden und denkst, oh, das war jetzt aber zeitig. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen und wenn das Publikum richtig erwacht, ich fand, da war es schon gut munter, aber das kann ja noch intensiver werden, dann wird das ein richtig schwieriger Abend. Und ehe du so drüber nachdenkst und darüber ja vielleicht irgendwie taktische Entscheidungen triffst, dann machst du schon den Ausgleich und schon weißt du, alles wieder gut, wir sind wieder drin im Spiel. Und das ist so der Punkt, den Gegner länger vor eine Aufgabe stellen, das hat Thomas Stamm auch gesagt, das ist, glaube ich, eher das Hauptproblem dieser schnellen Gegentore nach eigenen Treffern. Dass der Gegner gar nicht überlegen muss, sondern der kommt dann wie aus dem Nichts zum Tor. Und so war es ja auch am Samstag. Das war ja ein Eckball, der immer wieder passiert. Und dann kommt er dort. Es war ja nicht mal eine Top-Chance. Da gerät ja so, ich meine, es war schon so gewollt, aber war jetzt kein Druckkopfball, sondern eher so aus viel Anlauf und dann eher als leichte, nicht komplette Bogenlampe, aber es war jetzt auch kein Strahl, den er da köpfte. Und trotzdem war er unhaltbar, weil er frei zum Kopfball kam.
Beim ersten Mal beim Magdeburg-Spiel sagt man, ja, es ist Zufall, dass sie jetzt so schnell den Ausgleich kassiert haben. Aber beim zweiten und dritten Mal denkst du, ist ein bisschen schwierig, oder? Vielleicht haben sie da eine Problematik. Aber jetzt mittlerweile am Samstag denke ich, na mein Gott, das kann ja tatsächlich kein Zufall mehr sein, dass du 3 Minuten nach der eigenen Führung schon wieder dich betröppelt anguckst und sagst, okay, wir haben nur kurz geführt. Ich glaube, Dynamo ist in der zweiten Bundesliga die Mannschaft, die am kürzesten bislang geführt hat, eine eigene Führung hatte, weil der einzige Sieg in Darmstadt, der wird in der 100. Minute realisiert und eine Minute später war dann Schluss. Also Dynamo führt, wenn dann, sehr, sehr kurz. Und da kann mir keiner sagen, dass das jetzt immer nur Zufall ist.
Es ist eigentlich schade, dass man im Fußball keine Auszeiten nehmen kann wie im Eishockey. Da nimmst du dir ja immer am Spiel- oder Gegenspielende.
Und aber Frank, die nimmst doch die Auszeit nicht, wenn du führst, wenn du immer hochgeführt bist. Eigentlich müsste Thomas Stamm ja momentan die Auszeit nehmen, wenn die Mannschaft führt, um die Sinne nochmal zu schärfen. Genau.
Das wäre mein Vorschlag.
Ja, aber Mäder, erklärt mir das mal. Erklärt mir das doch mal, warum du immer wieder nach einem eigenen Führungstor dann nur ganz, ganz kurz führst.
So wie ich es, denke ich mal, schon gerade gesagt habe, das ist dieses Hochgefühl, getroffen zu haben und jetzt was in der Hand zu haben und was du verteidigen kannst. Und das schaffen sie ganz einfach noch nicht. Sind sie noch nicht so weit oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber das kann prekär werden über die gesamte Saison, wenn das so weitergeht. Und du musst halt gleich nach dem Tor einen Cut machen und wahrscheinlich denken, es steht immer noch unentschieden oder du liegst zurück, keine Ahnung. Dass du konzentrierter bist in den Abläufen, weil das ist schon wirklich eklatant. Und wie viele Punkte haben sie jetzt weggeschmissen dadurch? Und die fehlen halt oder die können am Ende fehlen.
Und damit im Zusammenhang stehen ja auch die Standards. Thomas Stamm hat dann gesagt, okay, wir haben eigentlich die Standards gut verteidigt, die in der Anfangsphase muss man allerdings außen vor lassen. Also das Tor zum 1:1 fällt aus dem Standard. Und okay, da sage ich mir immer noch, da hat die Zuordnung nicht gestimmt. Aber wenn du 2 oder 3 Minuten später den gleichen Spieler, den Kollegen Beifuß, man macht über Namen keine Bemerkung oder Scherze, aber wir haben dann im Radio immer gesagt, Beifuß gehört eigentlich in die Kartoffelsuppe oder in die Weihnachtsgans. Aber wenn du den Kollegen Beifuß dann exakt wieder komplett offen und frei stehen lässt und er wieder zum Kopfball kommt und fast da schon das 2:1 macht, dann ist doch irgendwo was falsch.
Ja, ich glaube auch, also ihr habt es schon richtig angesprochen, so diese letzte Konzentration, die fehlt dann wahrscheinlich in so einem Hochgefühl, aber ich glaube, es lässt sich damit auch nur teilweise erklären, weil meiner Meinung nach sind das auch Dinge, wo du generell dann in der defensiven Absicherung einfach Probleme hast. Und wenn dann so ein paar Prozentpunkte fehlen, ich glaube, dann werden diese Defizite noch offenkundiger. Und das mag dann in so einem Hochgefühl ein Stück weit dazu beitragen. Aber ich glaube, man muss sich diese Dinge wirklich auch, das hat ja Thomas Stamm auch gesagt, im Detail anschauen, was funktioniert da im Spiel gegen den Ball einfach nicht.
Ich finde nicht, dass wir ein grundsätzliches Problem haben bei Standardsituationen. Und ja, gefundenes Fressen für sie, dass wir innerhalb von wenigen Minuten wieder den Ausgleich kriegen. Am Ende geht es um bessere Standards zu verteidigen, in der Defensive weniger zuzulassen. Da muss man aber auch sagen, in der Phase hatten wir nicht die Ballsicherheit, die wir dann auch brauchen. Also es hat immer das eine mit dem anderen zu tun. Von daher glaube ich, dass wir da, gerade was jetzt Standards anbelangt, extreme Schritte gegangen sind. Gerade wenn man letzte Woche nimmt, gar nichts zugelassen. Heute ja, haben wir in der Situation, in den zwei Situationen danach, haben wir es nicht gut verteidigt. Mit der Umstellung war es besser.
Das Puzzle, das Defensivpuzzle komplett macht natürlich auch die höhere Qualität des Gegners. Das muss man immer ganz klar sagen, weil da blicke ich noch eine Woche zurück nach Darmstadt. Die beiden Treffer, das waren für mich keine Riesenchancen. Also da Thomas hatte gesagt, Dynamo hatte Samstag jetzt gegen Karlsruhe noch zwei, drei Dinger. Zum Beispiel fällt mir Dominik Kota ein, mir fällt auch Christoph Dafanner zweimal ein. Die waren deutlich, deutlich größer als die Chancen, die Darmstadt genutzt hat zum 2-0-Sieg gegen Dresden. Insofern, das Argument in der Liga 2 ist die individuelle Qualität nochmal deutlich höher. Das greift schon und das sieht man vor allen Dingen bei der Chancenverwertung der Gegner oder eben auch bei diesem Eckball, der dann eben zum Ausgleich von Karlsruhe geführt hat.
Und mit dem Ausgleich, Thomas, hatte ich das Gefühl, jetzt haben sie Dynamo erstmal einen Stecker gezogen. Jetzt müssen wir erstmal wieder die Steckdose finden, ne? Weil Frank hat es vorhin auch schon gesagt, die erste Halbzeit, die war tatsächlich nicht gut.
Da bin ich wieder bei dem Führungstreffer. Du bist im Hochgefühl und du weißt aber, in den letzten Wochen hat es danach gleich geklappert und es klappert wieder und dann gehen die Köpfe erstmal runter, so nach dem Motto, nicht schon wieder diese Scheiße, sage ich mal so. Und dann brauchst du erstmal ein Stück, denke ich, um dein Gleichgewicht wieder herzustellen. Und das kam dann erst in der zweiten Halbzeit wieder. Und die erste Halbzeit, ja, gebe ich Duffy recht, war ab danach nicht mehr das Gelbe vom Ei und da hast du, wie es Tino gerade gesagt hat, die individuelle Klasse bei den anderen ist deutlich höher bei den Gegnern. Und Karlsruhe war für mich vom Spielerischen her halt dann wirklich, das war fast noch eine Klasse besser.
Das muss man echt mal sagen, ne? Die haben ja Karlsruhe, die waren ja echt schnell und super Kombinationen. Also die hätte man jetzt ja gar nicht so als diese Top-Truppe eingeschätzt. Also wir gucken ja immer auf Namen und sagen dann vielleicht Hertha wird das ganz große Spiel oder so ein. Da guckt man die Tabelle, dann sind die eigentlich ganz woanders. Aber Karlsruhe von der ganzen Spielanlage, vom ganzen Offensivspiel, das war schon sehr überzeugend, fand ich.
Wobei man bei Karlsruhe sagen muss, die haben auswärts bislang auch die Wände nicht eingerissen. Also die hatten einen Punkt geholt und noch kein einziges Tor auswärts geschossen. Das haben sie dann mal in Dresden gezeigt, was sie auswärts drauf haben. Man muss Dynamo dann zugute halten. Karlsruhe war bislang auch unheimlich defensiv stark. Dynamo schießt eben gegen Karlsruhe auch drei Tore. Aber sie haben sie in der ersten Halbzeit auch richtig mit ins Spiel gebracht, richtig stark gemacht. Und ich fand, Frank, sie hatten ja dann Dynamo, meine ich, gar keinen richtigen Zugriff, kaum noch Offensive.
Richtig, also wie gesagt, diese erste Halbzeit, die war dann, abgesehen von der ordentlichen Startphase, die war nicht gut und ich bin eigentlich bei Jens, was auch den KSC betrifft. Also wie gesagt, bei allem Respekt, was sie gespielt haben dort, speziell in der ersten Halbzeit, das war schon sehr in Ordnung, aber es war für Karlsruhe das vierte Auswärtsspiel und bisher hatten die nicht ein Tor geschossen. Also das ist natürlich auch ein Wert, der auch Ursachen hat. Und dann kommst du nach Dresden, legst so eine erste Halbzeit hin, wo du sagst, für eine Auswärtsmannschaft, wow, das war richtig gut. Das ist für Dynamo natürlich auch jetzt kein gutes Zeichen.
Die Führung für Karlsruhe kam deshalb auch nicht überraschend, oder? Dann in der 37. Minute auch wieder gut rausgespielt. Machen sie gut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass das Tor sich angedeutet hat, aber man hat sich auf der anderen Seite auch nicht gewundert, dass es dann gefallen ist, weil Dynamo halt auch so schlecht war. Also Karlsruhe hatte jetzt nicht die Palette an Chancen, aber Dynamo hatte halt gar nichts. Und ja, da Frank hat schon recht, wenn du bisher auswärts nie was gewonnen hast. Ich meine, Karlsruhe kam auch mit einem gewissen Gefühl nach Dresden und die hatten bestimmt auch ein bisschen Muffe unter dem Motto, ja, bei Dynamo erster Heimsieg ist überfällig und irgendwann passiert das ja, wir auswärts nicht gut. Und dann spielst du dort so eine Halbzeit, wahrscheinlich
mit jeder Minute hatten die selber so diese Anfangsangst abgeschüttelt und denen war klar, wenn was geht, dann geht wahrscheinlich heute hier in Dresden was.
Ich muss übrigens sagen, in der Halbzeitpause gab es Roulade. Die Roulade war ausgezeichnet, fand ich, Tino. Du saßt ja mit an meinem Tisch, also die Roulade kriegt Kickernote 2.
Die Roulade war auf jeden Fall würziger als das gesamte Dynamo-Spiel in der ersten Halbzeit. Das ist erstmal Fakt, ja.
Definitiv. Kleine Halbzeit-Episode. Ich habe in der Halbzeit den Tee gesucht, habe den nicht gefunden. Und dann bin ich mit einer Kollegin hochgefahren. Und die hatte aber ein Getränk, das nennt sich Naro Wackelkontakt. Und dann haben wir jeweils einen Wackelkontakt getrunken. Und wir waren zu dritt im Fahrstuhl. Neben uns war noch der Schiedsrichter-Beobachter in der schicken orangen Jacke. Und der sagte dann zu uns, naja, es wird wahrscheinlich nicht ein Schnaps ausreichen, um diese erste Halbzeit runterzuschlucken. Und da hat er, glaube ich, auch recht gehabt. Aber man muss ja sagen, die zweite Halbzeit wurde dann wesentlich besser. Also ich hatte in der zweiten Halbzeit fast von Beginn an das Gefühl, Dynamo kommt besser ins Spiel rein.
Auf alle Fälle. Und ich wollte gerade sagen, Jens, noch zur ersten Halbzeit. Das war ja dann eigentlich wirklich das Getränk zur ersten Halbzeit, oder? Wackelkontakt. Ich glaube, ja. Besser kann man diese erste Halbzeit nicht zusammenfassen. Also da lag
ja, und wie gesagt, der sagte zu uns, na, da müsst ihr aber noch ein paar Schnäpse mehr trinken, um die erste Halbzeit runterzuschlucken und um dieses Spiel zu ertragen.
Also war es an der Stelle von euch zu wenig?
Bitte nicht singen, ihr zwei.
Nein. Nee, aber zweite Halbzeit, um mal wieder jetzt zum Spiel zurückzukommen, wurde er dann wirklich besser. Und da hattest du schon das Gefühl, Thomas Stamm hat dann die richtigen Hebel gefunden, hat ja auch umgestellt, hat auch ausgewechselt. Und da hatte man das Gefühl, okay, jetzt sind sie wieder drin.
Ja, ist richtig. Und du machst dann das 2-2 und das ist dann wieder so eine Situation, wo du sagst, jetzt hast du auf deinem Präsentierteller, jetzt musst du wieder zuschlagen. Und haben es leider erneut nicht geschafft. Also du arbeitest, hast die Chancen, machst den Ausgleich. Statt das Spiel dann komplett zu übernehmen, gibst du es erstmal wieder aus der Hand und musst wieder hinterherrennen. Und das kostet Kraft, mental und auch körperlich.
Ja, und wie gesagt, es waren ja nur 9 Minuten, glaube ich, zwischen den beiden Toren. Und das ist halt eine sehr, sehr kurze Zeit. Und wenn dir das zweimal in einem Spiel passiert und schon mehrmals in dieser Saison. Also das macht auch was mit den Köpfen.
Ja, und dazu muss man sagen, dass es eben nicht nur der Ausgleich war von Christoph Daferner, sondern es war, ich glaube, eine ganze Daferner-Triologie. Der hatte in der 50. die erste Chance, das war so ein Kopfball. Den, als Torjäger, glaube ich, kann man den schon machen. Das weiß er auch, dass 2-2, dann 52. und dann, glaube ich, 54. noch eine Möglichkeit. Also in der Phase, ja, wenn du es da drehst, da kippt vielleicht auch Karlsruhe, weil wir hatten es angesprochen, die hatten bisher auswärts auch noch nichts gerissen und vielleicht gehen da die Köpfe an und dann der Kopf auch runter und dann hast du sie, aber das ist halt leider nicht passiert.
Bei Daferner sein 50. Tor für Dynamo Dresden, der trifft, aber ich glaube, der war nach dem Spiel fast geknickter, dass er die zwei anderen nicht gemacht hat, hatte ich den Eindruck. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
Den Eindruck konnte man wirklich haben, Christoph Daferner war da echt geknickt und ihr habt es ja auch schon angesprochen, wenn er dort noch ein Tor macht, ich glaube, dann kann das Spiel wirklich in Richtung Dynamo dann kippen. Und ja, das ist halt nicht gelungen, dann kriegst du wieder das Gegentor. Das tat schon weh.
Christoph, wenn du 3 Tore im eigenen Stadion schießt, kann man auch mal so ein Heimspiel gewinnen, oder?
Ja, wir hätten, glaube ich, sogar 5-6 schießen können. Das Audi war halt KSC einer der besten Defensiven davor und nur 6 Gegentore bekommen. Von dem her ist es einerseits sehr gut. Ja, es ist ärgerlich, dass wir dann oftmals direkt, nachdem wir ein Tor geschossen haben, direkt wieder eins fangen. Trotzdem müssen wir zufrieden sein, weil wir in der letzten Minute dann noch einen Ausgleich schießen. So, ansonsten stehst du wieder mit leeren Händen da.
So ein bisschen symptomatisch steht die Aktion in der 60. Minute. Du die Riesenchance zum 3-2 und nahezu im Gegenzug macht Schleusner wieder die Führung für Karlsruhe.
Klar, heute hätte ich noch eins machen können, auch den Kopfball, da ärgere ich mich schon drüber. Weil ich glaube, in der Phase waren wir gerade richtig gut drin, hatten einen guten Zug nach vorne, was uns in der ersten Halbzeit ein bisschen abgegangen ist. Da hatten wir echt eine gute Phase, wo wir uns viele Chancen erarbeitet haben. Da können wir natürlich dann gleich mal nochmal eins nachschießen, so. Haben wir nicht getan. Trotzdem, ja, zum Glück hat Lemmy dann noch das Tor gemacht.
Aber ich habe schon den Eindruck, so diese Phasen, wenn ihr ein Gegentor fresst, die reißen euch aktuell schon runter. Das Gegentor nach eurer eigenen Führung in der ersten Halbzeit hat euch so einen Tal runtergerissen. Genauso wie das 3-2 von Karlsruhe. Da habt ihr auch so 10-15 Minuten gebraucht.
Es sind halt dann meistens Tore aus dem Nichts so und es sind natürlich dann Nackenschläge, wo wir uns dann erstmal wieder sammeln müssen. Aber ich glaube trotzdem, über die Moral der Mannschaft kann man trotzdem nichts Negatives sagen, weil wir trotzdem nie aufgeben und immer weitermachen und das wird auch die Devise für die nächsten Wochen sein.
Jetzt brauchst du trotzdem irgendwann mal einen Heimsieg, oder?
Ja klar, das war fest vorgenommen vor dem Spiel. Aber mit der ersten Halbzeit müssen wir schon hart mit uns ins Gericht gehen, weil das war relativ wenig im Pressing. Zu große Abstände in den Zweikämpfen, zu leicht ausgespielt. Es war mit dem Ball zu unsauber. Die erste Halbzeit war schon mit das Schlechteste bisher, muss man ehrlich sagen. Deswegen war klar, dass wir eine andere Halbzeit spielen müssen, dass wir dann noch eine Chance haben, weil ja, es wird dann jeder Fehler bestraft gegen uns.
Weil wir bei Christoph da ferner sind, der ist ein Zweitliga-Knipser, weil ja doch der ein oder andere gesagt hat, in der dritten Liga hat er die Buden ohne Ende gemacht. Aber kommt er jetzt auch in der zweiten Liga an? Jetzt steht er, glaube ich, bei 4 Treffern. Mario, wie würdest du das einschätzen?
Absolut im Soll von der Trefferzahl her. Also er liefert und er liefert ja nicht nur mit Toren. Also so wie er rennt, wie er sich reinschmeißt und sich für den Verein einsetzt und aufgibt, das ist schon beispiellos. Also ihm mache ich auch am wenigsten Vorwurf, weil er trotzdem in jedem Spiel liefert. Er hat eins nicht gemacht in Bielefeld. Das ist das ausgerechnet, das haben sie gewonnen. Das kann natürlich innerlich auch wehtun. Aber auf der anderen Seite, er reißt sich auf und er macht sein Ding und das wird er auch weitermachen. Und ich gehe davon aus, dass er auch in dieser Saison zweistellig treffen wird. Das hat er bis jetzt immer gemacht. Das schafft er auch in diesem Jahr. Und es werden noch wichtige Tore von ihm folgen, da bin ich mir sicher.
Aber lasst uns mal gerne beim Duffy dranbleiben. Ich meine, der hatte jetzt 3 Chancen innerhalb von kurzer Zeit in diesem Karlsruhe-Spiel. Davon macht er eine und macht 2 auch klare nicht, ne? Dass er alles reinwirft und viel läuft und so weiter. Gleich gefährlich bei Niklas Hauptmann. Ganz viel gelaufen, ganz viel gekämpft und trotzdem dachte ich, boah, irgendwie fehlt was. Ich meine, da vorne war es danach selber, der gesagt hat, wir machen ja keine Mannschaftsteile-Diskussion auf, vorne, hinten und so weiter. Aber mit den Abwehrspielern gehen wir ja schon sehr deutlich und hart ins Gericht. Da haben wir jetzt am Wochenende auch die Qualitätsfrage gestellt, also wir Journalisten. Die Qualitätsfrage bei Christoph da ferner haben wir nicht gestellt. Ich meine nur einfach mal, um auch so eine gewisse Ungerechtigkeit anzusprechen. Der macht da 2 klare Dinger nicht. Und wenn er sie macht, gewinnt Dynamo das Spiel. Also wenn wir über Puzzleteile reden und warum es mit dem ersten Heimsieg immer noch nicht gereicht hat, gehört für mich am Samstagabend zumindest Christoph da ferner dazu. Wir können natürlich dann auch Dominik Koder nehmen, der eine ähnliche Möglichkeit hatte. Und wir finden sicherlich auch noch einen Abwehrspieler, der einen klaren Fehler macht. Zum Beispiel Kofi Amoako, der den Fehlpass da spielt und da ein Stück weit dann das 2:1 für den KSC eingeleitet hat. Also es gibt viele, die sich an die eigene Nase packen müssen, aber ich würde da ferner jetzt zumindest für den Samstag nicht ganz rausnehmen. Ne?
Welche Note hat er bei euch bekommen?
Naja, das wäre jetzt noch genau mein Punkt. Was gibt man ihm nach so einem Spiel? Ne? Ich glaube, ich habe ihm eine 3 gegeben, weil er das Ding halt macht. Ich fand ihn in der ersten Halbzeit halt auch viel gerannt. Thomas hat es gerade beschrieben, aber 0 Strafraumaktion, in der zweiten dann 3 richtig gute Chancen innerhalb von wenigen Minuten, macht 1 Tor. Das hat ein vor der 4 bewahrt. Wenn man ganz straff ist, kann man am Ende auch eine, wir haben keine halben Noten, aber so eine 3-5, aber ist, vielleicht ist man dann auch schon wieder zu kritisch.
Oh, du bist ja wirklich ein strenger Lehrer. Ich habe nicht so gedacht. Lächelt dich an, gibt dir aber dann die 4.
Ja, was willst du denn? Also ich meine, ein Fußballspiel sind ja Tatsache auch 90 Minuten. Ne? Wir können ja, wenn wir nur die zweite Halbzeit bewerten, aber auch dann reicht es für der Fahrer nicht für eine 2.
Was hat denn Konrad Faber bekommen? Ich frage in Erinnerung ans Interview in der Vorwoche.
Ich musste am Samstagabend so lachen und ich dachte wieder, okay, Conny Faber, was sollst du heute von der Note kriegen? Und dann ja, war ich der strenge Lehrer. Ich glaube, ich habe ihm eine 4 gegeben, weil ich fand, also das geht ja jeder Spieler irgendwie mit 3 rein. Und ich fand, speziell in der ersten Halbzeit, wenn Karlsruhe gefährlich wurde, dann immer über seine Seite. Und er hatte da so 1-2 unglückliche Aktionen auch drin. Es war dann eine 4, ja.
Eieiei.
Aber wenn einer damit umgehen kann, dann ist es Konrad Faber. Da mache ich mir auch keine Sorgen.
Das stimmt. Zurück zum Spiel. Über der Ferners Chancen haben wir geredet. Und das Unentschieden hält etwas länger, aber eben ohne sehr, sehr lange. Nach einer Stunde sagt der Karlsruher SC, jetzt sind wir wieder da. Wie hat Christian Eichner gesagt, im Kürsten-Style haben sie das 3:2 dann gemacht.
Man mag es mir hier nachsehen. Ich glaube, Ulf Kirsten hätte seine Freude heute gehabt bei dem 2-3. wenn es für Dynamo gewesen wäre. Flanke, erster Pfosten, so wie früher.
Ja, war ordentlich gemacht. Damit ziehen sie natürlich auch der Stimmung wieder so ein bisschen den Stecker und nehmen auch so ein bisschen Stimmung wieder raus aus dem Stadion. Denn das muss man sagen, die Stimmung hat dann nach dem 2-2 gebrodelt. Da hat Karlsruhe auch gemerkt, ui, hier könnte es doch ein ganz schön langer Abend werden.
Ja, das war, wie gesagt, für aus Dresdner Sicht war es einfach wieder ein unglückliches Gegentor, wobei man sagen muss, das war schon auch gut rausgespielt. Also dort über die rechte Seite und dann kommt diese Flanke und dann lässt der Schleuse da über den Außenriss so ins Tor rutschen. Das sah schon richtig gut aus. Ich glaube, das hätte Ulf Kirsten in der Tat früher auch so gemacht. Von daher war das richtig analysiert von Aichner. Aber wie gesagt, also an der Stelle muss man auch sagen, da hat Dynamo natürlich auch viel Platz, viel Raum gelassen, dass der KSC solche Angriffe spielen konnte.
Claudio Kammerknecht kann in dem Moment vielleicht gar nicht so viel machen, weil er macht das der Kollege Fleusner gut, aber du verhinderst halt diese, wie es Frank gerade gesagt hat, diese Vorbereitung nicht. Also spätestens bei der Flanke musst du da sein. Und da hatte Karlsruhe zu viel Platz und in der Mitte kannst du es dann vielleicht gar nicht mehr verteidigen, weil es eben auch gut gemacht war, gut abgeschlossen war. Drittliga-Stürmer hätten versucht anzunehmen, hätte ich gleich versucht, um den Kammer rumzudrehen und er macht es halt schlitzohrig. Und das lässt sich vielleicht nicht verhindern, aber die Vorbereitung dann schon.
Danach wechselt dann Dynamo und mit Kotter, Lämmer kommt ja gleich eine richtig gute Chance. Lämmer bereitet vor, Kotter vollendet leider nicht. Haben die Wechsel aus eurer Sicht frischen Wind gebracht?
Gute Frage. Also du hast die Chance gerade beschrieben, beide Spieler gerade eingewechselt. Insofern kann und muss man die Frage wahrscheinlich mit Ja beantworten. Das war ja auch so eine Diskussion, die wir auf der Pressetribüne hatten. Wen bringst du jetzt eigentlich und wer ist der Spieler, der dir in der Phase, wo es jetzt 2-2 steht oder 3-2 dann, wo du das Gefühl hast, der kann jetzt hier noch was bewegen? Und da war das Vertrauen in Dominik Kotter und Jakob Lämmer zumindest, wenn ich jetzt so das Gefühl der Pressetribüne beschreibe, jetzt auch nicht das Größte, weil sie in den letzten Wochen eben auch so gespielt haben, wie sie gespielt hatten. Aber sie haben da schon noch ein bisschen Belebung gebracht. Und am Ende kommt natürlich, da sind wir dann wieder beim Pokalcharakter des Spiels, wenn du 3-2 zurückliegst im Heimspiel, du erhöhst dann das Risiko automatisch und kommst dann gerade in der Schlussphase, in den letzten Minuten, da wurde es ja dann nochmal richtig heiß, auch bevor das Tor gefallen ist. Insofern, der Kader ist da, wie er da ist und die haben das schon okay gemacht, ohne dass ich jetzt sagen würde, da ist jetzt jemand super nach oben herausgestochen. Jakob Lämmer am Ende dann, wenn wir jetzt über das 3-3 sprechen, das war überragend gemacht als Einzelaktion. Da sieht man, was er auch für ein Vermögen hat. Müsste halt einfach ein bisschen öfter und konstanter abrufen.
Bei Dominik Kotter muss ich immer wieder an die Worte von Florian Ballas denken, der gesagt hat, ja, ich bin gespannt, ob er jetzt in Dresden endlich auch den Durchbruch in der zweiten Liga schafft. Vor der Saison hat das Florian bei uns gesagt. Ja, bislang tut er sich in der zweiten Liga immer noch recht schwer, habe ich den Eindruck.
Ja, das ist schon so, muss man sagen. Das haben wir so, glaube ich, aus der dritten Liga, aus der Rückrunde so anders in Erinnerung. Aber es ist natürlich auch nicht einfach für so einen Jungen, wenn du immer reinkommst, dann musst du sofort liefern. Also schwierige Konstellation. Aber ich möchte noch mal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Ich fand, so in dieser Phase hast du auch gemerkt, da fehlt dann halt ja auch so ein Vince Vermeer. Ich glaube, der fehlt in so einer Phase. Fehlt er sehr, beziehungsweise ist noch gar nicht angekommen richtig. Also, dass er ja weiterhin verletzt, beziehungsweise noch nicht bei 100% ist, deswegen noch nicht im Kader, das tut schon weh. Und wir haben erst über Christoph da Ferner gesprochen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, das würde ihm schon auch gut tun, wenn er dort noch ja einen Stürmer an seiner Seite hätte oder jemand, den du immer wieder bringen kannst. Also, ich glaube, so diese Personalie Vince Vermeer, die ist schon für Dynamo auch sehr unglücklich.
Da gebe ich Frank vollkommen recht und das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, weil das natürlich in der Gesamtbewertung fast ein bisschen kurz gerät. Das war ja so ein Stück weit dieser Königstransfer für die Offensive, wo Dynamo sich auch gestreckt hat, wo man auch Mitbewerber hatte und dann waren alle sehr glücklich, als Vermeer verpflichtet wurde und da hat 3 Trainingseinheiten überspitzt gesagt mitgemacht, aber es offensichtlich immer noch ein ganzes Stück weit entfernt davon, Zweitliga-Fußball wieder zu spielen. Und wenn du den aber im Sommer mit der Maßgabe verpflichtet hast, dass er eine echte Verstärkung ist, dann fehlt er natürlich wirklich extrem
auch, und da gebe ich Frank auch ebenfalls recht, in dem Zusammenspiel mit Christoph da Ferner, weil ich glaube, da Duffy schon jemand ist, der sich viele Gedanken macht und vielleicht auch eine gewisse Last spürt. Ich muss es hier richten, weil ich jetzt hier der Torjäger bin. Wenn sich die Konzentration ein bisschen auf Vermeil verlagern würde, wäre das vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht.
Wollte ich später eigentlich aufmachen, das Thema Vince Vermeil, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, bin ich komplett bei euch. Also wenn man den Vincent Vermeil nach seiner ersten Trainingseinheit gesehen hat, da war der frisch, da sprühte der vor Tatendrang und dann kam halt diese Viruserkrankung und die hat natürlich ihn geschlaucht. Das macht ja was mit deinem Körper und man merkt ganz deutlich bei ihm, das hat auch an seinen Kräften gezerrt, der braucht jetzt vor allen Dingen Teamtraining, der braucht Spielpraxis. Ist gut, dass es da jetzt auch das Testspiel gibt. Dazu kommen wir später noch. Und der muss aber erst richtig reinrücken in die Mannschaft. Ich glaube schon. Da bin ich mir relativ sicher, weil ja manche schon spekulieren. Mal sehen, wie viele Spielzeit der überhaupt bekommen wird, dass der in der Hinrunde noch seine Spielzeit bekommt. Aber man muss natürlich auch ein bisschen Geduld jetzt haben. Der wird nach diesem Virusinfekt jetzt nicht gleich reinkommen und 4 Tore am Stück schießen. Also da bin ich mir relativ sicher. Der braucht ein bisschen Zeit.
Ja, das genau das hätte ich jetzt auch gesagt. Du darfst halt keine Wunderdinge von ihm dann jetzt gleich erwarten, sondern musst ihn Stück für Stück ranführen und nicht unnötig unter Druck setzen.
Jetzt haben wir alle gesagt, okay, dann fällt noch das 3:3. Aber ich sag mal, wenn der Freistoß vom Warnizek reingeht, dann ist da Feierabend. Da können wir da den grünen Haken dahinter machen und dann fährt Karlsruhe mit den 3 Punkten nach Hause, oder? Also das wäre der Knockout gewesen.
Und dann wäre die Diskussion um Tim Schreiber noch lauter geworden. Bin ich ganz ehrlich, weil das wäre sein Ding gewesen. Er geht einen Schritt aus dem Torwart-Eck raus, also er spekuliert und dort genau kommt er, macht den Schritt zur falschen Seite, spekuliert und dann geht das Ding rein. Also das wäre auf seine Kappe gegangen. Das hätte er dann mit Sicherheit auch selber zugegeben, aber da sah er unglücklich aus und da hat ihn der Pfosten zum Glück gerettet.
Weil du sagst, da wäre die Diskussion um Tim Schreiber noch lauter geworden.
Ja, die ist ja da.
Du nimmst die wahr.
Natürlich nehme ich die wahr. Und ich war selber Torhüter, gehe mit Sicherheit nicht so kritisch mit ihm um, weil er auf der Linie für mich zu den richtig Guten gehört in der Liga. Wo ich dann immer Kopfschmerzen kriege, ist, wenn er einen Ball am Fuß hat und solche Dinger sich leistet wie in Elversberg oder in Darmstadt, die alle zu seinen Gunsten ausgegangen sind. Ja, das muss man auch sagen. Aber ich gehe mit Thomas Stamm mit. Also für ihn gibt's keine Diskussion. Die wird es auch weiterhin nicht geben, aber ich denke mal, allzu viele Patzer darf er sich trotzdem nicht erlauben, weil sonst wird es im Umfeld lauter.
Naro, wo waren eigentlich früher deine Stärken? Eher auf der Linie oder mit Ball am Fuß?
Ball am Fuß kannten wir gar nicht. Nee, im Handheben.
Naro war noch ein klassischer.
Im Handheben und den Ball aus dem Netz holen. Aber bei dem Freistoß, das wäre klipp und klar sein Fehler gewesen und das wäre auf seine Kappe gegangen.
Was fangen wir mit dem 3:3 an?
Ja, ärgerlich. Also wir investieren sehr, sehr viel, bekommen aber ja, zu einfach, denke ich mal, Gegentore. Ne? Also der Trainer hat heute auch unsere Tordifferenz vor dem Spiel gezeigt. Ja, ich denke, das schildert es eben halt wieder im Spiel. Wir haben einen großen Aufwand, das ist positiv. Wir geben sehr, sehr viel und am Ende ja, ist es dann ein Unentschieden, trotzdem gut erkämpft, aber es ist trotzdem ein bisschen ärgerlich für mich.
Man rettet zumindest noch ein bisschen ein gewisses Gefühl. Aber erklär mir das mal. Ihr geht in Führung, es spricht vieles für euch und ihr schluckt unmittelbar danach wieder ein Gegentor. Wie schon gegen Hannover, wie schon gegen Magdeburg. Das kann ja kein Zufall mehr sein, oder?
Ja, das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Also Zufall ist es nicht. Es ist, denke ich mal, jetzt eine schwierige Phase eben halt, wo wir ja, das auch auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Weil ja, wenn wir dann mal 15 Minuten eben halt schaffen, dann eben mal die Null zu halten dann nach dem eigenen Tor, dann sieht das Spiel, denke ich mal, ganz anders aus. Aber so ist es eben halt dann immer ärgerlich, dann wieder so ein Tor zu schlucken. Ich weiß nicht, wie schnell es eben halt dann gefallen ist. Aber das ist dann am Ende zu einfach leider.
Erste Halbzeit war dann irgendwie der Faden gerissen nach dem Ausgleich, oder? Da habt ihr offensiv nicht mehr so viel gemacht. Das war zweite Halbzeit wesentlich besser.
Ja, so ein Tor löst natürlich eben halt extrem viel aus. Ne? Also ich denke, durch die Umstellung dann in der zweiten Halbzeit sind wir dann nochmal besser ins Spiel gekommen, hatten wir auch ein bisschen mehr einen Ball gehabt. Ich denke, Ende der ersten Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwer getan, über die zweite Linie so zu kommen. Aber ja, zweite Halbzeit sah das auf jeden Fall viel besser aus. Dann.
Aufsteiger müssen sich natürlich über eine gewisse Heimstärke definieren, wenn sie ihr Ziel erreichen wollen. Das klappt bislang noch gar nicht. Die Fans sehnen so dem Heimsieg entgegen. Die haben euch so gepusht heute. Jetzt müssen sie wieder 3 Wochen sogar warten, weil ja Länderspielpause ist.
Hier zu spielen, da hat man eben halt immer als Spieler die gewisse Stärke eben halt im Rücken, aber ist natürlich ärgerlich, also wir würden uns eben halt auch mehr vorstellen, aber ja, trotzdem hat man dann auch gesehen, dass selbst in der 90. Minute dann noch vieles möglich ist hier an dem Stadion.
Was sagst du zur Choreo? Bist du mitbekommen?
Darüber brauchen wir nicht reden, das ist Weltklasse, also ich denke, der K-Block hat es vor dem Spiel gesagt, also die ganze Welt schaut zu und das ist eben halt bei den Fans dann, ja, auf jeden Fall noch eine Liga höher.
Und dann gab es noch eine Situation vor dem Ausgleichstreffer, die gelbe Karte für Hendrik Lange, für den Physiotherapeuten von Patrick Edrich, der sich da um die Schulterverletzung von Sascha Riesch gekümmert hatte. Das hat auch in sozialen Netzwerken natürlich für Diskussionen gesorgt. Es war schon relativ kurios, oder?
Nee, es war schon von, wie gesagt, wir haben es von oben ja nur gesehen, diesen Disput dann, der Schiedsrichter hat sich ja auch sehr eingehend dann dort unterhalten. Also es war schon bemerkenswert in der Tat.
Also ich habe mich extra mal schlau gemacht. Also es war regelkonform, das muss man sagen, aber man kann in so einer Situation, wenn man sieht, es hat sich ein Spieler ja dann doch schwerer verletzt, ganz einfach mal beide Augen zudrücken und ein gewisses Fingerspitzengefühl zeigen, hätte man nicht machen müssen mit der gelben Karte, aber sie müssen es halt nach den Regeln und ein Polizist wie Patrick Edrich, der muss sich sowieso immer an Regeln halten.
Erklär doch mal, warum war es regelkonform?
Er hatte die Abteilung noch nicht auf den Rasen gerufen und sie müssen eigentlich auf sein Zeichen abwarten. Und ansonsten verhältst du dich falsch, ist mit einer gelben Karte zu ahnden, das hat er gemacht. Aber wenn man dann eben Sascha Riech sieht und das wird er mit Sicherheit gesehen haben, dass er dort nicht schauspielert, dann sage ich ganz einfach, ey Junge, dann geh hin und alles gut. Aber wie gesagt, regelkonform war es schon, auch wenn es Quatsch ist.
Ich glaube aber nicht, dass der Kollege Lange sich Sorgen machen muss, dass der 4 gelbe Karten, bei den Offiziellen ist es ja so, bei 4 gelben Karten sind die dann gesperrt. Das glaube ich nicht. Und der hat dann aber auch verdutzt bekommen. Ich glaube, in der Kabine wird er gut abgefeiert worden sein. Gelbe Karte als Physiotherapeut, das kann nicht jeder für sich in Anspruch nehmen. Und wahrscheinlich muss er auch was in die Kabine stellen.
Und man kann es ja auch positiv sehen, kurz vor Schluss, in der Schlussphase, es war hektisch. Also ich glaube, das hat die Stimmung auch nochmal so ein bisschen gepusht. Und vielleicht war das ja auch nochmal ein kleiner Anteil dann am Tor von Jakob Lemmer.
Und ich finde, das tut dem Jakob Lemmer gut, dass er das Tor gemacht hat. Der Mann für die späten Tore, oder Tino?
Na, wenn man so will, ja. Wie gesagt, ich habe es ja schon versucht zu beschreiben, hat er technisch hervorragend gemacht. Und das war ja ein, wenn man so will, jetzt auch nicht die größte Chance, aber es war halt ein flüssiger Bewegungsablauf, so ein Stück weit intuitiv. Ne? Stefan Kutschke hat da die Flanke nicht ganz gekriegt, halb sank er hin, halb zog es ihn so. War dann ja fast schon so eine halbe Elfmeter-Diskussion. Und ehe die richtig aufkam, konnte, hatte sich Lemmer um seinen Gegenspieler gedreht, den Ball aus der Luft super angenommen, um seinen Gegenspieler gedreht und dann abgeschlossen. Hat er wirklich super gemacht und ja, war dann schon der verdiente Ausgleich. Dabei war es jetzt gar nicht so eine Riesenchance.
Ich glaube, Jakob Lemmer, muss man sagen, auch wenn er das so nach dem Spiel gar nicht so hören wollte, als er auf den Elfmeter nochmal angesprochen worden ist im DFB-Pokal gegen Mainz. Also der war damals, ja, ich sag mal so, nicht besonders gut geschossen, um es vorsichtig zu formulieren. Und jetzt dieses Tor, glaube ich, tut ihm auch gut, dass du das jetzt wirklich abhaken kannst und dann auch nach vorn blicken kannst. Also ich erhoffe mir schon, dass er da auch ein bisschen Selbstvertrauen jetzt für die nächsten Spiele mitnimmt.
Glückwunsch zu einem Punkt, muss man ja am Ende sagen, oder? Wenn man in der Nachspielzeit trifft, dann ist es dann doch irgendwie noch ein gewonnener Punkt.
Ja, ich denke, wir sind auch gut ins Spiel gekommen. Wollten dann natürlich nicht so die Gegentore direkt wieder kassieren, sind aber einfach gut zurückgekommen, haben gekämpft bis zum Ende und ich denke auch verdient dann irgendwie den Ausgleich gemacht.
Beschreib mal, dein Tor ist ja für dich, glaube ich, auch ganz wichtig getroffen zu haben.
Ja, klar, ich weiß nicht, der Ball kam hoch, ich versuche, nehme den nach außen mit und versuche einfach voll spannend aufs lange Eck zu schießen. Bin natürlich sehr froh, dass es reingegangen ist und wir somit den Punkt noch mitnehmen konnten. Hat uns, glaube ich, der ganzen Mannschaft geholfen. Man versucht einfach, wenn man reinkommt, nochmal Power zu geben, Aktionen zu haben, Chancen zu kreieren und ich denke, uns ist ganz gut gelungen.
Und dann hatte ich fast den Eindruck, ihr wollt sogar noch mehr, dann eigentlich nur einen halben Fuß noch dran gehabt am 4:3.
ja, natürlich nimmt man dann den Schwung mit, das ganze Stadion bebt und steht auf. Dann versuchen wir noch die Chancen irgendwie vorne reinzumachen. Das wäre natürlich sehr glücklich gewesen. Aber ja, wir können einfach stolz sein, dass wir zurückgekommen sind und den Punkt mitnehmen.
Klar. Das ist dann ein gewonnener Punkt, aber nur mit Unentschieden wird es natürlich nicht weitergehen. Das muss man auch mal sagen, irgendwann muss der erste Heimsieg her.
Ja, natürlich. Also das ist unser Ziel. Ich glaube, wir sehen, dass wir Tore machen können. Vielleicht, dass wir einfach hinten nochmal als Gemeinschaft, als Mannschaft verteidigen, nicht so leichte Gegentore kassieren und dann gewinnen wir auch die Spiele.
Ist das Glas Wasser jetzt halb voll oder halb leer bei Dynamo nach diesem sechsten Punkt, nach diesem Unentschieden? Wie seht ihr dieses Remis mit ein paar Tagen Abstand?
Ich überlege gerade, Jens, du hast gesagt, das Glas Wasser, du hattest erst gesagt, erste Halbzeit Wackelkontakt. Wie wäre das Getränk für die zweite Halbzeit?
Ach, das wäre dann schon ein besseres Getränk gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es für mich ja gleich eine Cola gewesen wäre, aber es wäre auf jeden Fall was gewesen mit Geschmack.
Aber so ein Glas Wasser ist ja auch nichts Schlechtes.
Was ist es denn jetzt? Halb voll, halb leer?
Schwierige Frage. Ich glaube wirklich halb. Also wir können immer wieder die positiven Dinge, die haben wir jetzt auch angesprochen schon, die können wir immer wieder nennen, aber es sind halt auch viele, viele negative Dinge, die sich wiederholt haben, die kein Zufall sind. Und jetzt haben wir die Länderspielpause und ich habe schon so überlegt, ja, das hört sich immer viel an, dass du dort 2 Wochen Zeit hast, um zu an den Dingen zu arbeiten. Aber wenn wir jetzt mal so genau drauf schauen, Claudio Kammerknecht ist nicht da, ein Kofi Amoako ist nicht da, Sascha Risch, werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen, ist verletzt. Also da fehlen ja schon
Julian wichtige... Julian Pauli an der Stelle noch, Frank, der ist ja auch
genau,
nicht da. Da fehlt ja noch ein zentraler Innenverteidiger, ja.
Also kannst du sagen, da ist die komplette, die Zentrale zumindest ist nicht, oder wichtige Leute in der Abwehr insgesamt. Und das ist gar nicht so einfach. Also glaube ich jetzt, diese Dinge, an denen du wirklich arbeiten musst, wenn dir da Schlüsselspieler fehlen, schwierig aus meiner Sicht.
Also ich bin, wenn du nach halb voll oder halb leer fragst, ich bin ja eigentlich immer Team Optimismus. Mein erster Gedanke dann am Samstagabend war, das ist, wie ich vorhin schon sagte, auf Dauer zu wenig. Das ist irgendwie, ging mir unbefriedigt raus. Dann habe ich Thomas Stamm in der Pressekonferenz gehört und sein, ja, ein Stück weit schon flammendes Plädoyer, dass Entwicklung Zeit braucht. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht hat er ja doch recht. Also irgendwie so im Glauben ans Gute und an seine Arbeit und an, ja, was ist, wenn die im November plötzlich 3 Spiele gewinnen, dann müssen wir alle Abbitte leisten. Und deswegen, ich will es jetzt gar nicht so schlecht machen, aber ja, es wiederholen sich manche Sachen. Und es wiederholen sich halt eben auch diese Baustellen, die wir immer wieder ansprechen. Das haben wir jetzt ja gerade auch wieder jetzt in der letzten halben Stunde getan. Es bleibt am Ende ja irgendwie ein Stück weit eine Gratwanderung, ein Ritt auf der Rasierklinge. Aber dass wir jetzt denken, Thomas Stamm arbeitet jetzt die 10 Tage mit der Mannschaft und dann wird dem in Münster alles viel, viel besser. Davor warne ich auch. Einfach schön aus dieser Personaldecke, die wir gerade besprochen haben. Also da fehlen wirklich zentrale Defensivleute. Insofern, Thomas Stamm sprach am Samstag viel von der Struktur und das ist seine Aufgabe, der Mannschaft diese Struktur zu verpassen. Das kann sein, dass das jetzt Bünning, Böder und vielleicht auch Alex Rossipal dann verinnerlichen. Aber die eigentlichen 3 Spieler, die es drauf haben sollten, nämlich Amoako und Pauli und vielleicht auch Risch, weil das eher Stammspieler sind, die sind halt nicht da.
Ich würde es mal komplett anders aufziehen, das Pferd. Vor 4 Jahren saßen wir Anfang Oktober dort und haben gesagt, was soll denn passieren? Weil der Start richtig gut war. Und dann folgte eine Nichtentwicklung. Und die ist aber jetzt noch möglich. Also mir ist es so fast schon lieber, dass du weißt, woran du arbeiten musst, was du abstellen musst und besser machen kannst und musst, als vor 4 Jahren, wo jeder dort stand und hat gesagt, ey, was wollt ihr eigentlich? Wir sind gut gestartet, wir sind im oberen Mittelfeld mit dabei. Und dann bist du eben eingebrochen und kommst nicht mehr aus dieser negativen Spirale raus. Und jetzt weißt du aber, es sind noch nicht mal ein Drittel der Saison gespielt und du kannst eigentlich im Grunde genommen nur besser werden. Auswärts, finde ich, waren das bis jetzt gute Auftritte. Ich nehme mal Darmstadt raus, dort liegst du mit deinen Punkten im Soll. Was aber deutlich stärker werden muss, ist zu Hause. Und dort musst du dringend deine Punkte holen, weil, wie gesagt, für sich war Hannover 2-2 gut, war 3-3 gegen KSC gut, aber in der Summe sind es eben 2 statt 6 Punkten.
Wenn du am Samstag in dieser wilden Schlussphase dann vielleicht sogar noch das 4. machst, dann explodiert das Stadion, dann gehst du mit einem ganz anderen Gefühl sicherlich in die Länderspielpause. So ist es jetzt, wie es ist. 6 Punkte, Platz 16 Und weil Tino gesagt hat, im November kannst du 3 Siege in Folge einfahren, sicherlich. Aber jetzt beschreiben wir ja die aktuelle Situation und das ist die Situation Anfang Oktober vor der zweiten Länderspielpause. Und da gibt's natürlich doch die ein oder andere offene Frage, weil ihr die fehlenden Spieler, also die 3 Jungs, die bei der Nationalmannschaft sind, Amoako und Pauli bei der Nachwuchsnationalmannschaft und Kammerknecht bei seiner Nationalmannschaft von Sri Lanka, das freut ja auch immer einen Verein, weil das zeigt natürlich, dass ein Verein noch gute Arbeit macht. Was wehtut, ist Sascha Risch, müssen wir nicht drüber reden. Mit die Schulterverletzung, der droht lange auszufallen.
Ist eine bittere Personalie, muss man sagen. Ich meine, du hast schon mehrere Baustellen taktischer Natur in der Defensive und jetzt hast du da wirklich auch personell echt eine Baustelle. Also Verletzungen kommen nie zu einer guten Zeit, aber im Moment, glaube ich, kann man das überhaupt nicht gebrauchen.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Jetzt wird am Donnerstag getestet. Darauf freut sich der Kollege Nandorf. Was macht denn eigentlich der Spargel in Auerbach? Denn vor 10 Jahren, fast zum gleichen Zeitpunkt, war ja Sachsenpokal damals in Auerbach.
15. November, 16 Uhr. Ein Sonntag. Wetter wie heute, kalt, Regen und der Rasen in Auerbach, da bin ich ganz ehrlich, da liegt ja auch ein kleines bisschen an mir mit, ne, dass das so schlecht ist. Also ja, und dann kam dieses Spargel-Interview von Michael Hefele. Hier kann man Spargel anbauen, aber nicht Fußball spielen. Und das hatte ich einen Tag später logischerweise genauso geschrieben. Und ihr könnt euch vorstellen, ich glaube, Henry Buschmann hat mich eine halbe Stunde gar nicht zu Wort kommen lassen. So hat er mich dort vollgeschrien. Er war so sauer, dass ich das geschrieben habe, bis ich ihm dann erklärt habe, dass das der Kollege Hefele ja live im MDR gesagt hat. Selbst dann hat er sich nicht beruhigt. Das hat trotzdem keinen Grund, dass ich das schreibe. Aber es war nochmal die Aussage des Tages und die Geschichte ging ja dann weiter. Ein anderthalbes Jahr später hat Dynamo einen Test in Auerbach gemacht und ich war damals der einzige Journalist dort und habe den Herrn Neuhaus gebeten, mir 2-3 Sätze zum Spiel zu sagen, habe mich vorgestellt und der erste Satz war, ach, Sie waren das mit dem Spargel. Ja, ich vergesse nie. Und der Platz in Auerbach ist, die eine Hälfte ist immer furztrocken und die andere Hälfte ist immer nass, weil die steht auf einem alten Sumpfgebiet. Also auf dem Rasen, die richtigen Stollen, du musstest da Pause wechseln und das ist ganz einfach so. Und ich habe dort den Platz 25 Jahre umgegraben. Ich weiß, von was ich rede, in der Beziehung.
Ich kann dir sagen, dass wir damals, ich glaube im Frühjahr 2016, als das dann schon richtig gut aussah mit Dynamo, dem Kollegen Hefele auch mal einen Glas Auerbacher Spargel überreicht haben. Also das haben wir natürlich dann so ausgelegt. Ich weiß schon, dass aus Auerbach normalerweise kein Spargel kommt, aber da hat sich damals sehr, sehr gefreut. Also das hat damals schon relativ hohe Wellen geschlagen, muss man sagen.
Aber wie gesagt, er hat es gesagt, er hat es vor Live-Publikum gesagt, deshalb habe ich gesagt, dann kannst du das Ring habe ich gemacht, habe meine Schelte dafür bekommen, die ich bis heute nicht einsehe, aber gut. Und war ein geiles Spiel, also vom Flair her. Das war das typische Vogtlandwetter. Und die 117. war es. Jim Patrick Müller hat ja dann Dresden weitergeschossen, obwohl Auerbach, ich sag mal, bis zur Beginn der Verlängerung eigentlich ebenbürtig war. Und das hätte dort auch ziehen können. Aber Dynamo hat es gemacht und danach sah der Platz aus. Das war lustig, ja.
Was wird denn das am Donnerstag? Ist ja für beide Mannschaften ein wichtiges Testspiel. Auch Regensburg, der Zweitliga-Absteiger, ist in der dritten Liga auch noch nicht so richtig angekommen. Bayer Lorzer musste dort jetzt gehen, der sportliche Leiter. Auch die haben natürlich ordentlich zu tun. Und für Dynamo, Tino hat es vorhin schon erwähnt, geht es auch darum, ein paar Spielern wieder Spielpraxis zu geben. Unter anderem zum Beispiel nimm Lars Bünning, Vince Vermeer. Wir haben ein paar schon erwähnt.
Ja, das wird es werden, dass du den Leuten Spielpraxis gibst, auch einem Toni Menzel. Dass du, ich denke mal, er wird es vielleicht so machen wie im Sommer, dass jeder 45 Minuten spielt, um wieder reinzukommen, um Spielpraxis zu sammeln. Also das Ergebnis ist in so einem Testspiel völlig wurscht. Also ich sag mal, du solltest vielleicht nicht 0-4 oder 0-5 verlieren,
das mit Sicherheit nicht, aber ob du dort 1-0 gewinnst oder 1-1 spielst oder eine 1-2 Niederlage, das wird unwichtig sein. Wichtig wird sein, dass du besser in die Abläufe reinkommst und den Leuten, die zum Schluss weniger gespielt haben, die Praxis gibst und halt auch einen Vince Vermeer vielleicht mal 45 Minuten spielen lassen kannst.
Ich glaube auch, das sind so die Punkte, gerade Vermeer, er braucht diese Spiele, braucht diese Wettkämpfe jetzt, also die anderen Dinge, die wir angesprochen haben, Stichwort Struktur. Ich glaube, da sollte man jetzt nicht zu hohe Erwartungen haben, weil eben wichtige Stammspieler fehlen. Aber gerade so diese Wettkampfpraxis jetzt in dieser Pause, die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Wenn man die Personalsituation anspricht, Sascha Risch ist ja nur ein Verletzter. Jakob Zickler hat sich ja auch wieder an der Schulter verletzt. Wäre jetzt vielleicht auch so ein belebendes Element, ein junger Spieler, der vielleicht für ein bisschen frischen Wind hätte sorgen können, fehlt jetzt auch. Insofern, am Donnerstag werden die spielen, die zuletzt wenig bis gar nicht gespielt haben. Das ist Fakt. Da bin ich mir fast sicher, Thomas, dass die wahrscheinlich sogar länger als 45 Minuten spielen. Und dass ein Tim Schreiber zum Beispiel am Donnerstag nicht dabei ist, sondern Mesenhöhler und Krill jeder eine Halbzeit halten. Und dass auch beispielsweise Niklas Hauptmann wahrscheinlich am Donnerstag gar nicht in Auerbach mit dabei sein wird, könnte ich mir vorstellen, nicht, dass ich es jetzt weiß. Um einfach, ja, Toni Menzel zum Beispiel, ne, das ist ja auch so eine Personalie, der dann jetzt in den letzten Wochen fast schon unterm Radar gelaufen ist und der es bisher auch irgendwie schwer hat, Fuß zu fassen. Sein Pendant, sage ich mal, vom Alter und von der Identifikation ist ja Jonas Oehmichen. Bei dem läuft es ein bisschen besser. Der macht diese ersten Schritte jetzt in der zweiten Liga. Am Ende, wie Thomas sagt, das Spiel einfach spielen, als wertvolle Spielpraxis werten, natürlich nicht irgendwie jetzt irgendwie dahin spielen. Also eine klare Niederlage kann jetzt keiner brauchen, aber letztlich ist das Ergebnis in dem Prozess, von dem Thomas Stamm immer redet, ist das Ergebnis jetzt von Auerbach eigentlich relativ egal.
Gut, dann schauen wir noch ein bisschen in die zweite Liga, oder? Und gucken mal, was dort so passiert ist. Und Naro, Anfang und Ende, oder? Markus Anfang hat wieder einen Job.
Der Neuanfang bei Fortuna Düsseldorf. Und das ist für mich immer wieder faszinierend, dass die Trainer so butterweich fallen. Ich meine, war schon gute Arbeit in Dresden, aber er hat 2 Jahre sein Ziel nicht erreicht. In Kaiserslautern genau dasselbe. Man wundert sich. Ich wünsche ihm alles Gute, aber man wundert sich trotzdem. Und ich hoffe, er übersteht den April dort in Düsseldorf.
Ich wusste, dass du es sagst. Ja, aber er hat ja gesagt, sehr selbstbewusst, ja, wahrscheinlich ziehen ihn diese Traditionsvereine an. Also hat ja mittlerweile schon mehrere Ex-Vereine jetzt in der zweiten Liga.
Aber ich glaube, man darf eins nicht unterschätzen. Also Markus Anfang auf der einen Seite logischerweise kennt Düsseldorf, war dort als Spieler 2-mal, war auch jetzt öfter mal, so hat man es immer wieder gesehen, auf der Tribüne, als er jetzt keinen Verein trainiert hat. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, mit Daniel Thun hat man dort einen Trainer jetzt beurlaubt, der wirklich extrem beliebt war. Also im Verein als auch bei den Fans insgesamt. Ich habe irgendwo gelesen, er war ein guter Repräsentant des Vereins. Und ich glaube, das können nicht viele entlassene Trainer so im Nachhinein diesen Ritterschlag bekommen, nicht viele in so einer Phase. Klar, die Ergebnisse haben am Ende jetzt gefehlt, aber er hat dort über mehrere Jahre wirklich gute Arbeit geleistet. Also das ist für Markus Anfang auch gar nicht mal so einfach jetzt. Da ist schon, wenn man auch so mal gestern die Kommentare so gelesen hat in den sozialen Netzwerken, also ich würde mal sagen, es ist mindestens 50-50, wenn nicht sogar mehr Skepsis gegenüber Markus Anfang. So habe ich es zumindest wahrgenommen.
Und wenn wir bei den Wortspielen bleiben, das nächste Punktspiel ist gegen Alexander Ende. Und am 30. November kommt Markus Anfang nach Dresden. Und da bin ich sehr gespannt, wie er dort im Stadion empfangen wird. Er hat sich ja mit einem flammenden Plädoyer von den Fans verabschiedet. Keine Ahnung, ob ihm das jeder so abgenommen hat. Also ich bin sehr gespannt auf diesen 30. November, wenn Düsseldorf zu Gast ist.
Ganz kurz noch zu Daniel Thun. Ich habe das nämlich auch wahrgenommen in sozialen Netzwerken. Fortuna Düsseldorf hat sich da wirklich sehr, sehr rührig von seinem Ex-Trainer verabschiedet. Daniel Thun, natürlich so ein bisschen die verloren gegangene Relegation damals gegen den VfL Bochum. Sie gewinnen in Bochum, klar, und vergeigen das dann noch im eigenen Stadion. Und jetzt sind wir beim VfL Bochum. Auch der VfL Bochum hat ja einen neuen Trainer, auch einen Trainer, den wir in Dresden ganz gut kennen, mit Uwe Rösler. Was sagt dazu Uwe Rösler? Und der hat ja nun auch Fortuna Düsseldorf trainiert. Also es kommt vieles zusammen. Ich hatte die Zeit bei Fortuna Düsseldorf gar nicht mehr so vorrätig. Aber was sagt dazu Uwe Rösler und dem VfL Bochum? Kann das bei ihm passen? Er hat ja vornehmlich sonst im Ausland gearbeitet.
Also ich persönlich kann es ganz, ganz schwer einschätzen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt erst durch die Agenturen gelesen, dass er in Aarhus Trainer war. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Das habe ich überhaupt nicht verfolgt. Also das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, war in Düsseldorf. Und daher kann ich es auch ganz schwer einschätzen, was er zu leisten vermag. Aber wie gesagt, Bochum hat ihn gewählt, also wird er kein schlechter sein.
Also ich glaube, auf den ersten Blick so betrachtet, das kann schon passen, weil wenn man sich so Uwe Rösler anschaut, auch seine Station in England, das war alles immer sehr emotional so. Da wurde auch so der Begriff geprägt vom Uwe Rösler Fußball. Und ich glaube, das passt schon so nach Bochum. Aber man darf auch nicht vergessen, der VfL Bochum, der ist abgestiegen aus der Bundesliga, droht jetzt da ganz durchzurutschen. Also das ist sportlich schon eine sehr, sehr brisante Situation. Da gibt es viel Unruhe im Verein. Also das ist eine große Aufgabe, muss ich sagen.
Also Ende November erst Rösler, dann Anfang. Tino, was sagst du?
Was mich da bei so Trainervorstellungen immer am meisten interessiert, wie die sich präsentieren. Und da habe ich gestern auch bei beiden Reihen gehört. Also das eine ist ja das, was man an Zitaten liest. Aber wenn man sie dann nochmal im O-Ton hört, ist das ja manchmal noch anders. Da hat mir der Uwe Rösler schon erstmal sehr gefallen. Da hörte man das Sächsisch raus. Das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er dann doch so sehr verwurzelt ist. Und dass man das, Thomas hat ja schon die Auslandsstation in Dänemark angesprochen. Er war ja auch lange Jahre, viele Jahre in England tätig. Dass aber dieses Ursächsische noch so rauskommt beim gebürtigen Altenburger, wie man zuletzt immer wieder mal gelesen hat. Da bin ich gespannt und da freue ich mich auch auf das Spiel in Bochum, weil ich gespannt bin, wie viel Dynamo, ich sage jetzt mal Verbundenheit oder Sympathie oder Historie noch beim Uwe Rösler da präsent ist nach den vielen Auslandsjahren. Und Markus Anfang wird so oder so spannend, keine Frage. Und unabhängig von den Trainern sind wir dann auf jeden Fall Mitte, Ende November in einer Phase, wo es auch für Dynamo einfach spannend wird und wo, ja, wir haben jetzt über Gegner geredet und über Unentschieden und dass Siege herren müssen. Das sind dann die Gegner, wo dann irgendwie Siege herren müssen. Das fängt dann irgendwie in Münster an, wo jetzt wahrscheinlich schon jeder sagt, wenn wir in Münster nicht punkten, wo wollen wir dann punkten? Und das finde ich ja dann auch immer schon eine gefährliche Entwicklung, wenn du in Münster ein Stück weit nicht zum Siegen gezwungen bist, aber irgendwie doch punkten solltest.
Tino, du sagst, nur mit Unentschieden kommst du nicht weiter und sagst dann aber auch, naja, aber in Münster jetzt einen Sieg oder einen Unentschieden vorauszusetzen, ist auch schwierig. Also irgendwann musst du ja mal jetzt sagen.
Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Ich meine, man kann sich auch, wenn man noch ein gutes, ein Pro-Dynamo-Argument suchen will, dann gucken wir mal nicht auf die Namen der Vereine, sondern jetzt sind 8 Spieltage um, wo sie denn stehen. Ne? Dynamo hat gegen den 1., den 2., den 3., den 5. und den 7. schon gespielt. Das sind jetzt schon mal ganz schön viele Spitzenteams. Das sind aber jetzt nicht zwingend die mit den ganz großen Namen. Vielleicht ist das auch ein Fehler, den wir Journalisten gerne machen, dass wir immer nur nach Namen oder ein Stück weit Tradition bewerten, weil da kommen jetzt nämlich mit Kaiserslautern, Hertha, Düsseldorf, Bochum, Nürnberg eher Schwergewichte. Aber vielleicht sind die auch gar nicht so schwer und vielleicht tut sich Dynamo da auch einfacher.
Mir sagen ja auch viele, es gibt in dieser Saison nicht den klassischen Abstiegskandidaten Nummer 1, so wie in der letzten Saison zum Beispiel Jahn Regensburg. Das wird in dieser Saison, glaube ich, auch ein bisschen anders sein. Ich glaube auch nicht, über Magdeburg und Markus Fiedler haben wir noch gar nicht geredet, dass es der erste FC Magdeburg sein wird. Auch der wird sich wahrscheinlich noch irgendwann berappeln.
Aber Jens, irgendeiner muss absteigen, Jens. Ne?
Ja,
jetzt,
das weiß ich auch. Also zwei sogar und einer Relegation.
Genau. Ja. Und so. Das ist für mich das ganz große Problem zurzeit, wenn du die Tabelle anguckst, stehen noch zwei Mannschaften hinter Dresden, die du dort überhaupt nicht erwartet hast. Und es stehen ganz oben Mannschaften, mit denen du vielleicht auch nicht ganz gerechnet hast. Und dann immer zu sagen, jetzt musst du gegen den und den punkten, finde ich schwierig. Das ist nun mal 5 Euro ins Phrasenschwein. Es gibt keine leichten Gegner in dieser Liga. Es kann auch hier jeder jeden schlagen und es kommt oft auf die Tagesform oder wie es die Spieler immer sagen, auf die berühmten Kleinigkeiten an. Und da aber zu sagen, jetzt musst du, klar musst du vom Namen her in Münster gewinnen, aber das hast du schon in der dritten Liga nicht geschafft, in Münster zu gewinnen. Also sollte man dort auch demütig rangehen und nicht sagen, die überrennen wir dort auf ihrer Baustelle, sondern du musst dann schon mit der nötigen Konzentration rangehen und dann kommt Paderborn und dann fährst du zur Hertha und dann kommt Nürnberg. Also es sind alles knifflige Partien, wo du nicht sagen kannst, also die 12 Punkte haben wir jetzt schon mal auf unserer Abendseite.
Mensch, hätten wir jetzt fast den Rasen schon zusammen mit den ganzen Phrasen. Aber weil du Nürnberg gerade schon erwähnt hast, Miroslav Klose wie eine Katze, oder? Hat 7 Leben. Der überlebt. Wahrscheinlich sehen wir den hier tatsächlich in Dresden, oder? Was glaubt ihr?
Er hat sich nochmal so gerettet. Eigentlich ist ja dann immer so, so war es in der Vergangenheit immer so, die Trainerentlassung. Ihr wisst das, wie so der Ketchup-Effekt, wenn es dann einmal losgeht, dann erwischt es gleich mehrere. Miro Klose hat sich jetzt nochmal gerettet in die Länderspielpause. Bin ich gespannt, ob er endgültig den Turnaround schafft in Nürnberg. Aber ich möchte nochmal einen Satz sagen. Wir haben jetzt so schon gesprochen über das nächste Auswärtsspiel Preußen-Münster. Ich glaube, am Ende muss Dynamo den Klassenerhalt zu Hause schaffen. Ich glaube, darauf wird es ankommen. Also auswärts in Münster, wenn man da drauf schaut, wenn du da einen Punkt holst, das wäre aus meiner Sicht in Ordnung. Aber ich glaube, als Aufsteiger noch dazu mit dieser Kulisse immer 30.000 und mehr im Stadion, da musst du deine Punkte zu Hause holen. Und wenn man jetzt mal schaut auf die ersten 4 Heimspiele, kein Sieg, 2 Remis, 2 Niederlagen. Ich glaube, wenn wir da vor der Saison drauf geguckt hätten auf diese Bilanz, da hätten wir alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, oh Gott, noch kein Heimsieg. Also ich glaube, darauf wird es ankommen, die Punkte zu Hause zu holen.
Ja, da bin ich bei dir. Über Markus Fiedler haben wir jetzt trotzdem nichts gesagt, oder? Beim ersten FC Magdeburg. Da sind wir bei der Ketchupflasche.
Ja, und das Gemeine ist, dass das Spiel, was Magdeburg gewonnen hat, war das in Dresden.
Ja.
Und alle anderen haben sie verloren. Aber das ist auch so ein Fakt. Wenn ein Trainer viele, viele Jahre einen Verein geprägt hat, wie das Christian Tietz gemacht hat, und dann kommt ein neuer, boah, das ist immer schwer. Das ist immer schwer. Da gibt es auch andere Vereine, die du als Beispiel nennen kannst. Wenn ein Verdienter gegangen ist, aufgehört hat, weggekauft wurde, und dann kommt ein neuer, mit dem du erstmal warm werden musst, das ist immer schwierig. Der hat andere Vorstellungen, der hat vielleicht einen anderen Umgang mit der Mannschaft. Stelle ich mir immer sehr, sehr schwierig vor. Und meistens ist es dann ja der Trainer, der gehen muss. Es werden ja eher selten die Spieler rausgeschmissen.
Weil ich euch beide dran habe, Thomas und Frank, kurzer Abstecher, ganz kurzer Abstecher in die Liga, in die Dynamo Dresden nicht zurück will. Tino hat ja neulich mal so selbstkritisch gesagt, er weiß gar nicht so richtig, was in der dritten Liga gehauen und gestochen wird. Wüsstest du gerade, Tino, wer der Tabellenführer in der dritten Liga ist?
Ich weiß, dass Energie Cottbus jetzt Tabellendritter ist.
Tabellenzweiter.
Fast richtig. Ach, die sind Zweiter, ja.
Erster ist der MSV Duisburg.
Hansa Zebrastreifen, Weiß und Blau. Hat zuletzt unentschieden gespielt, Duisburg. Das ist richtig. Und ja, ich gucke ja immer, das macht der Frank ja geradezu vorbildlich in seinen Social-Media-Kanälen. Ich bin ja immer bestens informiert, was Pele Wollitz so von sich gibt auf Pressekonferenzen. Und das gucke ich mir an, weil es immer unterhaltsam ist. Und manchmal schüttel ich mir den Kopf, manchmal muss ich selber drüber nachdenken, was er so sagt. Insofern, der Kontakt zur dritten Liga ist jetzt nicht gänzlich abgerissen, aber ich stecke nicht mehr so tief drin. Ich weiß, dass Jan Regensburg eher am Ende ist und Cottbus eher oben und Aue sich jetzt gerade etwas berabbelt hat. Da stand ja, apropos Ketchupflasche, da war es ja auch kurz vorm Schwall, auch wenn Thomas jetzt vielleicht widerspricht und sagt, Jens Hertel stand nie vorm Rauswurf in Aue, das weiß ich nicht. Und Daniel Brinkmann in Rostock wackelt ja auch. Insofern, ja, die dritte Liga ist und bleibt eben doch spannend.
Ich kann Dino nicht widersprechen. Also Jens Hertel hat schon mächtig gewackelt und die 7 Punkte jetzt in der englischen Woche haben ihm gut getan, wobei ich sagen muss, dass die vier Spiele, die sie hintereinander verloren hatten, die waren auch äußerst unglücklich. Frank wird mir recht geben, in Cottbus verliert Aue nur durch den Elfmeter und durch den unberechtigten Elfmeter, weil das Foul ja nur vorm Strafraum war. Und in Osnabrück genau dasselbe wieder. Also sie hatten auch viele unglückliche Szenen dabei, verschießen am ersten Spieltag gegen Marvin Stefania, gegen Rostock den Elfmeter. Die Elfmeter gegen sich und der nicht verwandelte Elfmeter gegen Rostock, der hat ihnen ein kleines bisschen das Genick gebrochen. Und in den Spielen gegen 1860 und in Aachen hatten sie dann auch wieder das Spielglück auf ihrer Seite, was sie sich erarbeitet haben. Essen war in der ersten Halbzeit ein sehr ordentliches Spiel, in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr. Aber den Punkt musste mitnehmen. 7 Punkte geholt in der englischen Woche, hätte ich vorher nicht gedacht. Und jetzt kannst du nur hoffen, dass es Stück für Stück ins Mittelfeld geht und dass irgendwann im Oktober oder im November Marcel Bär zurückkommt, denn Aue hat ein ähnliches Problem wie Dynamo. Sie machen zu wenig aus ihren Chancen. Und mit einem Marcel Bär würden sie nicht dort unten stehen, bin ich mir ganz sicher.
und über Cottbus staune ich nach diesem Umbruch im Sommer.
Frank, erklär's uns mal. Genau, Pele Wollitz hat vor ein paar Wochen noch gesagt, wir müssen den Klassenerhalt schaffen. Das ist das Einzige, was zählt in dieser Saison. Ist das Understatement? Wird er gerade selbst von seiner Mannschaft überrascht? Oder was geht da in der Lausitz gerade vor?
Also ich glaube, die Mannschaft überrascht im Moment nicht nur Wollitz, sondern uns alle. Also das hätte man in der Tat nicht gedacht, weil es gab ja wirklich einen großen Umbruch. Wenn ich richtig gezählt habe, 17 Spieler sind neu gekommen, 15 Abgänge waren bei Energie Cottbus. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn wir ehrlich sind, diese Mannschaft, die ist auch ja nicht für den Aufstieg zusammengebaut. Also wenn man über den Kader guckt, kann man so eine Dreiteilung feststellen. Also du hast im Prinzip ein Drittel, das sind so Leute wie Teutscher, Ciarci, aus meiner Sicht im Moment der prägende Spieler der dritten Liga, Kapitän Axel Borgmann, die machen ihre Sache richtig gut, führen die Mannschaft. Dann hast du so ein Drittel sehr junge Spieler, die aus der Regionalliga geholt worden sind. Alle spielen sie ihre erste Saison in der dritten Liga. Und dann hast du noch so ein Drittel von Spielern, so zum Beispiel ein Biancardi, der aus Bielefeld gekommen ist, dort nicht mehr in der vergangenen Saison so eine große Rolle gespielt hat. Diese Spieler, die kamen alle relativ spät nach Cottbus, müssen jetzt integriert werden, sind auch noch nicht so bei 100% in Sachen Fitness. Und wenn man das mal so sieht, dann ist das schon insgesamt ein sehr, sehr, ich würde es mal so sagen, interessanter Kader, weil da kann man nicht erwarten, dass der von Anfang an funktioniert. Und jetzt nach 10 Spielen 20 Punkte, Tabellenplatz 2. Also ich würde das schon als echte Überraschung einstufen.
Gut, wir schauen immer mit einem halben Auge mal, was dort in der dritten Liga so passiert.
Darf ich da noch, weil das Wort Osnabrück gefallen ist, möchte ich gerne ergänzen, dass Robin Meissner, der ja immer noch Teil auch der SG Dynamo Dresden ist und nur ausgeliehen wurde für ein Jahr, dass er dort anknüpft oder beziehungsweise das macht, was ich vergangene Saison von ihm erhofft hatte, nämlich regelmäßig Tore schießen. Das wollte ich nur mal ergänzen. Letztes Wochenende hat er 2 gemacht und ich glaube Osnabrück, und da bin ich ein bisschen durcheinander geraten, Osnabrück ist jetzt Tabellendritter in der dritten Liga und steht auf dem Relegationsplatz. 2. Cottbus, 1. Duisburg.
Sehr schön, sehr schön. Danke an die Kicker-App, Tino, oder? Und was ich auch noch sagen muss, und da sind wir dann wieder in der zweiten Liga, wer mir momentan richtig gut gefällt, ist Mika Bauer, der in Paderborn, ich glaube, seinen 2. Frühling gerade hat. War ja bei Dynamo im Frühjahr, dann ist er zurückgegangen und rockt dort aber jetzt richtig in Paderborn. Den sehen wir ja bald hier in Dresden. Männer, danke an euch. Danke an Frank Noack, Lausitzer Rundschau. Frank, schönen Tag wünsche ich dir.
Sehr gerne, dankeschön.
Und an Thomas Nandorf. Schöne Grüße ins Vogtland. Schönes Spiel am Donnerstag bei dir in der Heimat.
Danke und ich danke euch. Bis die Tage.
Tino, das war unsere Runde. Haben wir am Schluss sogar noch ein bisschen über die dritte Liga geplaudert. Jetzt lass uns mal noch ganz kurz über den HC Elst Florenz plaudern. Über den Handballverein sind wir nochmal abseits vom Fußball. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das war eine verrückte Handballwoche, die letzte. Da hast du mir ja schon gesagt, na, ob das so gut ist, wenn ich zurückkehre als Hallensprecher, nachdem sie davor ohne mich zweimal gewonnen hatten. Aber dieser Mittwochabend, dieses Pokalspiel gegen den HSV Hamburg, das war grandios. Das war wirklich herausragend. Das lag jetzt überhaupt nicht an mir. Aber die Mannschaft mit diesem 47-46 nach zweifacher Verlängerung, wir haben dort 80 Minuten Handball gespielt, hat tatsächlich gezeigt, was sie zu leisten imstande ist und was möglich ist in Handball Dresden.
Also ich neige ja selten zu Superlativen. Also ich bin grundoptimistisch, aber eher nicht mit Superlativen unterwegs. Aber das war irgendwie doch gerade rückblickend ein epischer Handballabend. Das war wirklich ein Riesenspiel. Wenn man überlegt, HSV Hamburg, gestandener Erstligist, und man darf das nicht auf Fußballmaßstäbe vergleichen. Und da kommt ein Erstligist und der ist immer schlagbar. Im Handball passiert das super, super selten. Und erst recht in so einer Verlängerung, wenn sich individuelle Qualität durchsetzt, in so einer 1-zu-1-Situation, das Dresden da mitgehalten hat. Ich erinnere mich an 2 verworfene 7 Meter von Dresden. Einmal kurz vor Schluss der regulären Spielzeit, einmal in der 2. Verlängerung. Immer wieder zurückzukommen und dann Tatsache diesen großen, großen Favoriten, wo gestandene Nationalspieler dabei sind, in der 2. Verlängerung 47-46 zu besiegen. Das war wirklich großes Kino für Mittwochabend. Und jetzt sage ich dir ganz ehrlich, Jens, noch viel größer finde ich dann die Leistung
beziehungsweise auch das Ergebnis vom Samstagabend sozusagen, wenn man so will, in Anführungsstrichen, das Vorspiel vor Dynamo. Elbflorenz hatte ja 18 Uhr Heimspiel, dass sie ihr Ligaspiel da nach anfänglichen Schwierigkeiten, die gehören, glaube ich, beim HC Elbflorenz irgendwie dazu, so ist mein Eindruck, dass sie das dann auch gewonnen haben. Das war das vierte Ligaspiel in Folge, das sie gewonnen haben, das fünfte mit dem Pokalspiel wettbewerbsübergreifend. Das ist eine richtige Erfolgsserie. Und ja, da entwickelt sich was in Dresden und das haben wir ja hier auch in diesem Fußball-Schwarz-Gelb-Podcast schon ein paar Mal angesprochen. Der Handball, da ist schon eine Kraft und da gibt's auch Möglichkeiten, aber es muss halt auch mal abgerufen werden. Und gerade habe ich da das Gefühl, dass da vielleicht in diesem Jahr was gehen könnte.
Ja, vielleicht kriegt es auch noch der ein oder andere Zuschauer mit. Also wir können schon sicherlich noch den ein oder anderen Fan in der Ballsportarena gebrauchen. 5., 6. November ist dann das Pokal-Achtelfinale. Gelost wird
am Donnerstag.
Am Donnerstag.
Jawohl, und im Topf sind einige Topvereine: Flensburg-Handewitt, THW Kiel, SC Magdeburg, DHFK Leipzig, Füchse Berlin. Also die Chance auf ein gutes Spiel, namhaften Gegner, die stehen richtig gut.
Bei den Eislöwen läuft es dagegen gar nicht, oder? In der DEL. Die kriegen momentan auch mit, was eine höhere Liga bedeutet.
Und das ist ein bisschen, ich habe es letzte Woche geschrieben, so ein bisschen gerade ein Paradoxum. Ne? Elbflorenz ist sehr, sehr erfolgreich und du hast es angesprochen, könnten den ein oder anderen Zuschauer noch mehr gebrauchen. In der Halle ist auf jeden Fall noch Platz, wo definitiv kein Platz mehr ist, wo eher mehr Platz gebraucht wird. Das ist in der Joynext Arena in der Eishalle in Dresden. Riesen-Euphorie immer noch, alle wollen DEL sehen, nur auf der Eisfläche läuft es, vorsichtig ausgedrückt, gerade etwas bescheiden. Erst ein Sieg, Tabellenletzter. Jetzt kommt es am Wochenende zum Duell mit dem Vorletzten. Nur will man im Eishockey mit irgendwie über 50 Ligaspielen nicht gleich von richtungsweisend sprechen. Aber die Qualitätsfrage, wenn wir sie denn stellen wollen, dann steht die bei den Eislöwen natürlich deutlich mehr als zum Beispiel bei Dynamo.
Ja, aber ich erinnere dich, im Sommer haben alle gesagt, Mensch, die Eislöwen, die haben namhafte Spieler eingekauft, die werden keine Probleme haben, das sind Top-Neuzugänge. Jetzt merkst du doch, auch die haben in der DEL so ihre Anpassungsprobleme.
Naja, du hast vorhin den Florian Ballas erwähnt, der bei uns im Podcast im Sommer gesagt hat, er ist mal gespannt, wie der Dominik Kotter sich in der zweiten Liga macht, weil da hat er bisher noch nie den Durchbruch geschafft. Erinnere ich mich jetzt, und das ist mein Bogen, an den Experten, der gefragt wurde zu den Eislöwen, wie er denn die Chancen einschätzt. Und das ist doch so eine Top-Truppe und so namhafte Neuzugänge. Und da hat er gesagt, das stimmt so alles und das ist schon eine gute Mannschaft. Er denkt, die könnte fast zu erfahren sein. Und er meinte damit vielleicht zu alt. Und das ist jetzt ein Aspekt, den ich jetzt immer wieder schon höre. Vielleicht sind sie ja doch altersmäßig ein bisschen drüber. Dann höre ich aber auch einen Trainer, Niklas Sundblad, und da denke ich dann wieder an Thomas Stamm. Die reden beide von harter Arbeit, die reden von Geduld haben, von Prozess. Und dann denke ich mir wieder als grundoptimistischer Mensch, lass uns den Trainern doch einfach mal ein Stück weit Vertrauen schenken. Die haben die Mannschaft ja dahin gebracht, wo sie jetzt stehen, nämlich sind mit den Mannschaften aufgestiegen. Wir gucken mal noch 4 Wochen, 6 Wochen, wir bewerten das mal Ende November. Weil dann können wir auch nicht mehr sagen, hier war das und hier war das, dann ist es dann schon Tatsache 2-3 Monate Ligazeit, wo was passiert sein muss und wo wir auch nicht mehr von Glück oder Unglück reden können.
Und am Samstag das Sportereignis in Dresden, auf jeden Fall der GFL Bowl im Rudolf-Harbig-Stadion zwischen Dresden und Potsdam. Und das Gute danach wird der Rasen neu verlegt.
Und es wird auch kein Hybridrasen sein, um das nochmal zu erzählen. Thomas Stamm hatte das ja nicht gefordert, aber es war so seine Idee, weil wir ihn ja auf den Rasenwechsel angesprochen haben. Und er hatte gesagt, ja, kommt ein neuer Rasen rein, wird das Problem das gleiche sein, eben weil es mit der Sonneneinstrahlung in diesen Fußballstadien so ist, wie es ist. Und er forderte oder sagte, ein Hybridrasen würde helfen, aber der kostet 600.000, hat Thomas Stamm in die Runde geworfen. Und weil natürlich dann im Dezember gesungen wird, das Weihnachtskonzert im Harbig-Stadion stattfindet und danach Eishockey gespielt wird, müsste ja schon wieder danach ein neuer Rasen gelegt werden, der nächste Hybridrasen. Da sind wir dann bei 1,2 Millionen, Jens. Und deshalb vorhin deine Frage auch, wer noch ein bisschen Kleingeld in der Tasche hat. Aber so viel können wir ins Phrasenschwein gar nicht einwerfen, glaube ich.
Nee. Du musst zu deinem Zug, Bahnsteig 7, geht's von Dortmund zurück nach Dresden. Gute Zugfahrt, Tino. Und wir hören uns nächste Woche dann wieder. Neue Auflage von Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Bis dahin, eine gute Zeit.
Genauso machen wir's. Du noch eine schöne Woche Urlaub und geh nicht wieder ins Fußballstadion. Schalt auch mal ab, geh mal in die Natur raus.
Mache ich, versprochen.
Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.